Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Filme, Kino und Serien, zum 119. Mal, bis ihr kotzt.
Wieder zu dritt.
Wieder zu dritt.
Surprise, surprise, wer hätte das gedacht?
Classic Dave!
Da ist er.
Geil, geil, geil. Und diesmal hat Guess mit dem Kopf genickt zum Beat, so wie sie es gehört.
Diesmal hat er genickt, ja. Ja, ich habe vorhin war ich ja 10 Minuten vorher, bin ich gerade aufgestanden. Also da war noch nicht viel mit Nicken, da habe ich noch nichts gehört und nichts gesehen.
Kopfnicker Guess.
Zum wie vielen Mal bist du jetzt bei uns?
Noch nicht oft genug.
Nicht oft genug.
Das ist eine schöne Antwort. Heißt, du weißt es auch nicht, weil wir haben irgendwann drüber gesprochen, aber du bist jetzt auf jeden Fall der mit Abstand am meisten hier war wahrscheinlich. Auf jeden Fall wahrscheinlich, ne? Nein, ziemlich sicher.
Ja, ja, auf jeden Fall wahrscheinlich ziemlich sicher bin ich auch dafür. Ja.
Aber du weißt es auch nicht.
Nee, ich weiß es nicht. Okay. Aber es macht mir jedes Mal natürlich viel Spaß und ich hoffe, die Hörer da draußen haben auch ihren Spaß dabei.
Du hast ja immer noch den Titel, dass du und Isa seid die einzigen beiden, wo Lee und ich gesagt haben, ihr könnt auch jede Woche kommen.
Ja.
Alle anderen, die bei uns waren.
Die wollen wir gar nicht jede Woche.
Da haben wir das nicht gesagt. Zu Recht.
Ich fühl mich einfach geehrt. Mal gucken, ob ihr das auch immer noch so seht, wenn ich dann gleich was mit euch durchziehe, was ich vorbereitet habe.
Oh nein, was ist jetzt los?
Ich hatte heute.
Möchtest du uns verheiraten?
Ich hatte heute einen Moment mit 5 Minuten und ja, das bringe ich einfach gleich mal mit.
Jetzt bin ich mal gespannt. Willst du uns was vortragen?
Ja, und ihr macht mit?
Oh Gott.
Oh nein, jetzt singt er wieder. Kriegen wir wieder GEMA-Markierung, Alter. Das hatten wir doch schon. Die Scheiße hatten wir doch schon durch mit Anzeige und hier vor Gericht und so.
Ich drück gleich mal den vorweg.
I've been called the songbird of my generation.
Ja, yeah. The songbird is back.
Habt ihr denn mittlerweile eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen?
Das ist gar nicht mal so dumm. Der Vorwand ist gar nicht mal so dumm, ja.
Ja. Oh Gott, was kommt jetzt?
Dave ist auf eigenes Risiko. Ja, komm, bring was hinter uns. Was hast du vorbereitet?
Na gut, ich würde erstmal noch Werbung machen, oder? Die Werbetrommel kurz rühren, das sollte ja auch mein Part sein.
Richtig,
ich
ja, wir haben gesagt,
genau, euch nur dafür
erzählen,
bist du hier.
Was in der letzten Supporter-Episode reviewed wurde, um euch da auch mal ein bisschen Geschmack auf noch weitere Inhalte, auf weiteren Content zu machen.
Nicht so viele Anglizismen, ja, wir sind nicht bei MTV.
Gut, aber trotzdem, der Titel Ride the Eagle war auf jeden Fall am Start. Mhm. Ride the Eagle. Ach nee, das war, glaube ich, anders. Gut, weiter mit.
Es wird doch schon gesungen.
Vegas Vacation.
Hast du da auch einen Song zu?
Viva Las Vegas.
Klar, bietet sich an.
Die schrillen 4 in Las Vegas. Wer kennst sie nicht? Die Griswolds.
Ja.
Geiler Shit in Vegas.
Oder wie hieß er noch?
War er geil? Genau. Der deutsche Verleihtitel von Warner, wer sich nämlich die Blu-ray kaufen möchte, ist Viva Las Vegas. Hoppla, wir kommen.
Hoppla.
Hoppla. Sagt man noch Hoppla?
Ey, das ist auch so hart aus der Zeit gefallen, ey. Hoppla.
Hoppla, wir kommen. Aber welchen Song wir hätten natürlich singen können, ist der Griswold-Song, der eigentlich in jedem Vacation-Film eigentlich ertönt. So. Aber jedes Mal, wenn ich den höre, denke ich, ach so, ja, so geht der so. Ist eigentlich voll der Ohrwurm. Aber jedes Mal, wenn der Film vorbei ist, vergesse ich den auch wieder.
Aber es ist praktisch.
Ja. Aber ihr wisst, welchen Song ich meine, dieser 80er Jahre. Ja.
Der, an den ihr euch nicht erinnern könnt.
Der, an den ihr euch nicht erinnern könnt. Ja, schade, den hätten wir jetzt ansehen können. Wir probieren es mal mit dem nächsten Film.
Kill Me 3 Times.
Ja.
Hit
dann sing
me
mal.
Baby guess. One More Time.
Ich dachte sogar Killing Me Softly, aber ist auch nicht wirklich geil. Ja, Kill Me 3 Times.
Gut, fällt euch ein Song bei Das Kabinett des Dr. Caligari ein? Das war nämlich der letzte Film.
Das muss die machen. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich weiß nicht, welcher Song da passen würde.
Caligari mit Sombrero. Nee, das reimt sich ja nicht mal.
Das wird immer schlimmer.
Jetzt geht's richtig schief. Okay, und jetzt hast du mit uns noch was vor, ja?
Ja,
guck mal,
mir
fällt keins. Was haben wir für einen Song dazu einfallen?
Gerade ging es noch darum, dass wir eventuell hier einen Song anstimmen und schon so, ja, aber jetzt wollen wir ja noch was anderes machen.
Das vielleicht ein Freestyle.
Das ist ein Stummfilm, Alter. Was sollen da für Songs zum Einsatz kommen?
Nee, es muss ja nicht auf den, es kann ja ein Song sein, der irgendwie von Iron Maiden, aber der halt auf den Inhalt passt und auf den Film.
Ah.
Weißt du, es muss ja nicht direkt irgendwie vom Film sein.
Ja, da müssten vielleicht, da gibt es bestimmt irgendwelche Metal-Bands, die sich davon haben inspirieren lassen.
Garantiert.
Übrigens, was ich damals gar nicht erwähnt habe, der Dr. Caligari hat weiße Handschuhe an, mit so schwarzen Strichen auf dem Handrücken. Wo ich dachte, Alter, Mickey Mouse oder was? Also wirklich.
Aber pass auf, jetzt kommt der interessante Part, den du noch nicht weißt. Dadurch, dass wir Phelps ja auch wieder das Los rezensiert haben, ohne sein Zutun oder ohne die Ziehung, hat er ein Los frei gehabt. Und weißt du, was er reingeschmissen hat? Sehr passend. Der Mann, der lachte. Mhm. Nämlich auch ein weiterer Horrorfilm aus den 20 Jahren, wo er gesagt hat, alles klar, die referieren ja so ein bisschen, die konkurrieren ja so ein bisschen gegeneinander.
Ja, ist der gleiche Schauspieler.
Ach, sogar der gleiche Schauspieler.
Naja, eben, Konrad Veit war
das
doch.
Stimmt, den hast du ja erwähnt, ja. Den hast du erwähnt in der Rezension. Und den haben wir dafür jetzt frisch im Lostopf.
Okay, cool.
Ganz cool.
Ja, perfekter Ersatz.
Ja, perfekter Ersatz, thematisch verwandt. Aber jetzt.
Aber jetzt.
Die Bühne gehört dir. Die
Spannung steigt. Ja, ich hatte ja gedacht.
Ja, Entschuldigung. Ach so, wer möchte gerne hier bei Patreon und bei Steady supporten,
ja.
Da kriegt ihr jeden Sonntag die Sonderepisoden, die wir gerade hier vorgestellt haben, die Sachen.
Mhm.
So, jetzt aber.
Wir nehmen ja hier die zweite Folge in Folge auf und ich dachte mir, okay, vielleicht ist ja so ein bisschen die Luft raus und
was?
Wie kann man nochmal Energie schöpfen?
Ich bin gerade wach geworden.
Ja, das stimmt. Ich bin ja normaler, ne, 9-to-5-Worker. Mhm. Ich bin heute schon seit 7 wach. Aber egal. Ich habe heute nochmal, aber auch dann schon angekündigt zum letzten Mal, ich will es jetzt hier nicht irgendwie inflationär behandeln, meine Mundharmonika mitgebracht.
Oha. Es ist wieder soweit.
Und ich habe einfach 5 Minuten lang was komponiert.
5 Minuten?
Ja. Und ich brauche.
Ist die größer
achtmal
geworden? War das letzte Mal schon die gleiche?
Penisvergleich.
Genau.
That's what she said.
Nee, das ist genau
das ist die
dieselbe,
okay.
Ja. Ah.
Jetzt toppt er das Ganze und spielt sie mit dem Arsch.
Nee, mit euch zusammen. Beziehungsweise ich spiele auf der Mundharmonika zwischendurch. Machen Start. Und ihr müsst bitte 8-mal, also immer nach meinem Einsatz, dann singen. Wir, die bewegt Bildbanausen. Also macht mal nach.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Ich würde gerne ein Veto einlegen.
Ach, komm schon. Wir, die bewegt Bildbanausen.
Okay, das ist der Rhythmus, den du dir vorgestellt hast.
Na, haut mal raus.
Okay. Ja. Wir müssen das wahrscheinlich synchron singen.
Ja, und ja, woher sollen wir wissen, wann wir singen müssen?
Ja, macht erst mal und dann kommt mein Einsatz und
okay.
Immer nach jeder Zeile singt ihr.
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Oh, krass, Alter. Ey, auf Anhieb. Fast perfekt.
Fast. Wohlgemerkt.
Wie gut. Sunny and Cher sind wir.
Also ich stimme an. Die Komposition ist jetzt Freestyle, der Text nicht. Wer tut sich vor schlechten Filmen grausen?
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Wer liefert filmkritische Blaupausen?
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Auf IMDb tun sie browsen.
Wir, die bewegt Bildbanausen. Tun sie browsen.
Sie sind in Berlin, nicht in Entenhausen.
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Die Hälfte geschafft. Bei Banauseli tun sie hausen.
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Sie besprechen Filme ohne Pausen.
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Wer ist im Kino am Popcorn schmausen?
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Wer bekommt bei Daves Harmonika Ohrensausen?
Wir, die bewegt Bildbanausen.
Krasseste Hausmaus-Laus-Rhymes.
Oh mein Gott, also Alter. Wirklich, ey. Der Wolf
Applaus,
wäre neidisch.
Applaus,
der
Applaus.
Wolf. Oh. Der Wolf ist back.
Okay.
Jawohl, also.
Ui, ui, ui.
Ohne GEMA-Gebühren dieses Mal.
Ja, ich glaube, wir sind safe.
Das ist der nächste Hit.
Aber vielleicht sollten wir ihn anmelden, genau, um halt GEMA-Gebühren mal zu kassieren.
Mhm. Steigen wir direkt mit dem Ohrwurm hier in die Episode ein, also. Das
hat das Ohrwurmpotenzial?
Das hat Ohrwurmpotenzial.
Okay.
Ja, dieses Wir, die bewegt mit Banausen, werden die auf jeden Fall noch lange im Ohr haben. Mehr als der Vacation-Song.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war mir auf jeden Fall eine Freude.
Sehr gerne.
Ja, sehr, sehr gerne.
Richtig hier Musikantenstadel. Ja, komm, ihr beiden schunkelt mal ein bisschen.
Aber wirklich.
Korrekt.
Ja.
Glaubst du, ich bin deppert oder was?
Oh mein Gott, Alter.
Dave kriegt sich gar nicht mehr ein.
Sehr schön. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie mitmacht.
Ja, wir sind zu weit auseinander, sonst hätten wir auf jeden Fall, sonst hätten wir uns eingehakt und
schön mit Schunkeln und so. Ja.
Wir hätten ein bisschen mitgeschunkelt, ja. Wir hätten hier noch jemanden gebraucht, der so ein bisschen aus dem Rhythmus klatscht, so typisch deutsch, so weißt du, zu den Song.
Ja, Mann. Stimmt. Ja.
Also, wenn gesungen wird in Deutschland, dann wird ja immer gerne neben dem Beat geklatscht.
Ja, also, Fernsehgarten kann kommen. Läuft.
Sehr gut.
Wir sind vorbereitet.
Und wir sind nicht in Entenhausen.
Also was von.
Ja. Ohne Witz, Alter. Ey, in welcher Klopause hast du dir die Reime zusammengeschustert?
Klopause?
Alter. Klopausen, Alter. Das ist ja. Bewegt mit Banausen.
Wann hört man nicht die Banausen auf den Klopausen?
Oh mein Gott.
Ich sehe schon.
Ja.
Okay, 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 okay.
DJ Guess, ladies and gentlemen.
Ja, der kann auch anders. Der kann auch freestylen. Alright. So, ich bin nicht in der Lage, die erste Rezension zu machen. Sucht euch aus, wer von euch beiden anfängt.
Dave hat vorhin angefangen, ne?
Der Song ist immer noch zu sehr in meinem Brain.
Okay, dann fange ich mal an.
Du springst in die Bresche.
Oh ja.
Sehr gut.
Das ist das neue Lieblingsding, ne?
Absolut, ist geil. Endlich eine Redewendung, die ich erklären kann.
Was ist denn jetzt passiert? Ja. Ich hab's nur scheppern gehört.
David hat mich angespuckt. Du darfst doch nicht trinken während der Banausenaufnahme. Was ist denn los mit dir, Alter?
Alter, was?
Guck mal, dein Laptop.
Oh shit.
Der hat seinen Laptop gerade vollgespuckt.
That's what she said.
Ich kann nicht mehr. Was trinkst du denn, während wir aufnehmen, Alter? Ist doch klar, dass sowas kommt.
Ja, geil, meine hat auch was abbekommen.
Das muss man hier schon sehr geschickt timen, Freundchen, Alter.
So.
Sein ganzer Laptop sieht aus, als wenn es darauf geregnet hätte, Alter.
Alter, hier, ansonsten.
Das ist der geil.
Kurze Putzpause einlegen, oder was?
Hast du dich mitgeregt, wie der geprustet hat?
Nee, ich habe in dem Moment hier mein Glas hingestellt und dann legt der los, okay.
Hast du dich verschluckt oder war ich einfach nur lustig? Beides vermischt, okay.
Guess, holt sich fürs Protokoll nochmal ab. War ich lustig? War lustig, oder?
Ich war lustig, ja.
Haha, see, I laughed.
Kannst du Wiener noch drücken?
Nee. Warum war jetzt schon wieder was mit Wiener? Hier, weil du es bist.
Wiene.
Ja.
So.
Okay, wieder back.
Dave ist zurück, wunderbar. Oh Gott, das ist jetzt.
Dave muss so eine Dings kriegen, Alter. Hier so eine Kindertrinkflasche. Weißt du, wo man so dran nuckelt, so, dass man die nicht, dass die nicht verschütten können.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Da kann nichts passieren. Den gibst du ein Glas einfach, Alter. Der kann auch nicht aus dem Glas.
Okay. Ja, wenn wir hier gleich einen Kurzschluss haben, weil irgendwo Flüssigkeit reingedrungen ist, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, dann wisst ihr warum. Dave ist schuld.
Noch läuft alles, oder?
Ich muss mal noch einen Schluck trinken.
Gute Idee. Weil es gerade so geil geklappt hat, ey.
Wer trinkt sein Wasser lieber draußen?
Oh Gott. Ja, also Guess hast du mit dem Ding, ey. Das ist auf jeden Fall.
Mir fallen noch ein paar Strophen ein, auf jeden Fall. Im Laufe der Episode.
Das wird noch ein Teil 2 geben anscheinend.
Kein Thema.
Oh Gott, ey. Ja, dann nehmt ihr mal das Remix auf. Ich bringe jetzt mal den Film.
Du machst mal einen Film, okay.
Ja. Es ist der, warte mal, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken, bevor ich hier irgendeinen Scheiß erzähle, weil wir hatten es ja immer wieder mal von Herrn Linklater. Mhm. Und ich meine, ich habe mir seinen aktuellsten Film angeguckt. Und um das zu kontrollieren, gehe ich jetzt nochmal kurz hier auf. Ja, tatsächlich, nee, stimmt nicht, siehst du?
Ist was dazugekommen. Aber nicht die zukünftigen, die noch in Production sind oder also, so.
Warte, jetzt das waren abgeräten. Jetzt hier seine Producer-Credits, das ist natürlich auch grandios. Ja, der hat danach einen Kurzfilm und Reality-Fernsehen gemacht. Mhm. Der von so einer, oder Dokumentarfernsehen, That Animal Rescue Show. Davor noch ein Kurzfilm, aber der letzte Langfilm von ihm, Kinofilm, ist Where'd You Go, Bernadette. Mhm. Auf Deutsch nur Bernadette.
Okay.
Und über den spreche ich jetzt. Der ist von 2019, geht 1 Stunde 49 Minuten, ist ab 6 freigegeben und genremäßig ist das hier Comedy Drama. Habt ihr den gesehen oder zumindest mal was davon gehört?
Gehört habe ich von, aber nicht gesehen.
Gesehen.
Ah ja, okay. Mhm. Sehr schön.
Cool. Dann geht's weiter in der Linklater-Filmografie.
Ja, da haben wir jetzt auch schon so einiges zusammen, ne? Mhm. Und den hat er zwar auch mitgeschrieben, das Ganze basiert aber auf einem Roman von Maria Sample. Das ist voll lustig, Alter. Ich habe in ihren Credits gelesen, weil die hat so ein paar Sachen geschrieben und hat aber auch irgendwie 1-2 Schauspiel-Credits, weil sie Komparsin bei I Heart Huckabees war.
Ah ja.
Ja. Ja gut, aber die hat hier die Buchvorlage geliefert, die wohl recht anders ist als die Umsetzung im Film. Aber geschrieben haben das eben Richard Linklater zusammen mit Holly Gent und Vincent Palmo Jr., die beiden übrigens auch schon bei Me and Orson Welles am Drehbuch beteiligt gewesen, der ja auch von Linklater ist, der mir allerdings auch noch fehlt.
Ja, den habe ich gesehen.
Mhm.
Und Vincent Permo Jr. war aber fast immer bei Linklater Second Unit Director und Regieassistent. Deswegen also auch jemand, mit dem er schon länger zusammenarbeitet. Ja, die haben also zusammen das Drehbuch geschrieben für diesen Film. Es geht um Bernadette Fox, wie man dem Titel entnehmen könnte. Die sehen wir zu Beginn des Films im Kanu in der Antarktis. Und das sind echt ziemlich geile Bilder. Dazu hören wir einen Off-Text von einer jüngeren Frau und man hört, dass es ein Mädchen ist. Und das ist Bee, ihre Tochter. Und während wir da Bernadette in ihrem Kanu sehen, erzählt Bee über das Leben von Bernadette und über das Verhältnis ihrer Eltern und was das so für einen Verlauf genommen hat in der letzten Zeit. Dann gibt es einen Zeitsprung. Wir sehen 5 weeks earlier, befinden uns in Seattle und wir sehen Bernadette, wie sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter, die wir bis eben nur gehört haben, in Seattle lebt. Ihr Mann LG, der ist so ein Tech-Guru bei Microsoft. Und sie verbringt überwiegend Zeit mit ihrer Tochter, weil der Mann eben sehr viel arbeitet. Bernadette wird gespielt von Cate Blanchett. Mhm. Ihr Mann LG, gespielt von Billy Crudup. Und die Tochter, Emma Nelson, die ist Newcomerin. Das ist so krass, Alter. Ich habe mal geguckt, was die jetzt so als nächstes macht. Und das ist ziemlich abgefahren, weil die macht The Unforgivable. Das ist das Projekt, über das wir mal ansatzweise gesprochen haben, als es um Nora Fingscheid ging. Mhm. Weil die ja Systemsprenger gemacht hat. Und dann meine ich noch, ihr nächstes Projekt ist so ein Riesending mit Sandra Bullock. Das ist The Unforgivable.
Ach, da spielt sie mit, okay.
Ja. Und da ist neben Sandra Bullock mittlerweile noch Vincent D'Onofrio, John Bernthal, Viola Davis und solche Leute dabei.
Oh.
Also das wird auf jeden Fall auch ein größeres Ding. Ja, und die spielt eben hier die Tochter. Und die hält das Ganze so ein bisschen zusammen, weil wir sehen, die Eltern lieben sich zwar, aber es wird eine recht distanzierte Ehe erzählt, weil Bernadette echt nicht einfach ist. So sehen wir, dass sie dauernd Stress mit allen möglichen Leuten hat. Irgendwie hat sie gar keine Freunde. Hat viele Dinge zu tun, weil die leben in so einer, in so einem riesen Anwesen. Aber das Haus ist eine ziemliche Bruchbude. Mhm. Man erfährt im Verlauf des Films, dass sie das vor einigen Jahren gekauft hat, mit dem Plan, das halt schön herzurichten, weil auch da erfahren wir, Bernadette ist eigentlich Architektin. Und designt die krassesten Häuser, beziehungsweise hat das eben bis vor ein paar Jahren gemacht. Und dann gab es einen Bruch in ihrem Schaffen und seitdem macht sie das eben nicht mehr. Und dieser Bruch ist natürlich mitverantwortlich dafür, dass sie sich so von ihrem Mann distanziert hat, dass die halt sozial immer schwieriger wird im Umgang mit anderen Leuten. Und das äußert sich dann eben in so Konflikten mit der Nachbarin, gespielt von Kristen Wiig. Die spielt hier Audrey, die so ein bisschen so eine Soccer-Mom ist, die total interessiert dran ist, dass sich in der Community alle gut verstehen und die immer Dinge organisiert für die Nachbarn und die Schule und. Mhm. Und Bernadette findet die halt scheiße und lässt sie das auch spüren. Und dann gibt's da einen so einen riesen Konflikt, weil die halt das angrenzende Grundstück hat und dann sind auf dem riesen Grundstück von Bernadette und ihrem Mann sind so wilde Sträucher und die Nachbarin Audrey sagt eben, ja, die müssen weg. Und dann hat sie da auch schon so einen Typen organisiert, der sich darum kümmern will und dann sagt Bernadette, ja, alles klar, soll er machen. Dann macht er diese Sträucher da weg und das hat dann im späteren Verlauf zur Folge, dass, weil es da oft und viel regnet, wird da die Erde unterspült und die Wurzeln haben das aber zusammengehalten und dann bricht da so eine Mauer weg und eine Schlammlawine rauscht in das Haus von Audrey rein. Mhm. Und so eskaliert dann dieser Streit auch ein bisschen, aber es geht jetzt eben primär im Film darum, was Bernadette tun muss, um die Kurve zu kriegen, so, weil die halt wirklich abdriftet in eine Richtung, wo sie sich immer mehr isoliert und die Ehe darunter halt auch wirklich zu zerbrechen droht. Sie weigert sich, in irgendeine Form von Therapie zu gehen. Und wir erfahren eben im Verlauf des Films, was damals vorgefallen ist, wie es zu diesem Bruch in ihrem Schaffen kam und jetzt geht's eben drum, kriegt sie die Kurve irgendwie wieder, dass sie wieder kreativ arbeitet und damit auch wieder zu dem Mensch wird, der sie halt früher mal war. Mhm. Das ist das, was hier im Film erzählt wird. Ach so, Antarktis deswegen, weil die Kleine, die kommt relativ zu Beginn des Films an, also nach diesem Zeitsprung, 5 Wochen vorher, sehen wir, wie die Kleine ankommt und die Eltern damit überrascht, dass sie sagt, hier, ich habe Tickets für die Antarktis, weil das ist in der Schule gerade Riesenthema und ich will da unbedingt mit euch hin. Ich habe in euren Kalendern geguckt, ihr habt beide eigentlich Zeit, wir können da jetzt hinfahren. Und weil die beide keinen wirklich guten Grund haben, das nicht zu tun, sagen sie ja. Und dann wissen wir, okay, ab dem Zeitpunkt in 5 Wochen soll es in die Antarktis gehen. Mhm. Und dann geht es aber eben auch sehr stark darum, dass Bernadette halt tierische Panik vor diesem Trip hat, weil sie weiß, da bin ich vielen Menschen ausgesetzt. Da werden extrem viele unangenehme Situationen auf mich zukommen, weil sie sich halt wirklich Menschen entzieht. Und so unternimmt sie dann natürlich auch was, um da nicht hinzumüssen. Und dann geht es eben auch um diese Entwicklung, als es dann auf diesen Trip zugeht, zumal wir ja eben zu Beginn auch gleich sehen, sie ist irgendwann in der Antarktis, weil wir sie ja dort auf dem Kanu sehen.
Okay.
Das ist halt, geht hier um diese Familiendynamik und eben um Bernadette und ihr Schaffen. Dave, wie fandst du das?
Ich habe gerade mal geguckt, wie viele Punkte ich vergeben habe. Das ist dann für mich eher nochmal ein Anhaltspunkt, um zu reflektieren. Ich fand ihn unterhaltsam, interessant, in Ansätzen. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, was ich an dem Film auszusetzen hatte. Ich glaube, er war mir vielleicht ein bisschen zu routiniert. Vielleicht auch ein bisschen, weil Cate Blanchett ja auch schon so eine Sinnkrisenfilm hatte, der auch gar nicht so länger her war. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Und ich glaube, da hat er mich halt so ein bisschen in Akzenten dran erinnert. Und ich den halt auch den anderen besser fand.
Weißt war du, das nicht, meine? Entschuldigung, war sie nicht in dem amerikanischen Remake von dem Film, wo Corinna Harfouch hier in Deutschland diesen Film gespielt hat, wo sie so eine Frau spielt, die
sie hat so eine
ein bisschen so eine Sinnkrise hat und das ist doch in dem Remake, hat Cate Blanchett dann die amerikanische Version gespielt. Meinst du den? Also ich bin der Meinung, dass es ein Remake ist von diesem Corinna Harfouch-Film, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
Das weiß ich nicht.
Na gut.
Ja, also ich fand die Familienkonstellation auf jeden Fall sehr interessant. War jetzt aber auch nicht mega Fan von dem Film. Mhm. Wie ging's dir denn?
Ja, also zum einen war ich natürlich so ein bisschen vorbelastet, weil ich jetzt schon, nachdem ich recht viel von Linklater gesehen habe, mich so ein bisschen zu den Fans zähle. Jetzt habe ich seinen Film, den er vor diesem gemacht hat. Das war Last Flag Flying. So rum. Und den fand ich ja auch schon nicht so prall, weil der für mich so das, was sonst so Linklater-Filme ausmachen, nämlich diese krass ungezwungenen Dialoge, die sich so aus dem Leben gegriffen anfühlen, das hatte da nicht so eine große Gewichtung. Und hier kommt das schon auch oft durch, weil also gerade Bernadette hat hier so ein paar Monologe, weil sie immer wieder auch mit ihrer Assistentin Manjula entweder telefoniert, aber viel öfter diktiert sie ihr E-Mails und dann führt sie halt einfach lange Monologe, wo sie sich schon stellenweise auch sehr reinsteigert und da merkst du schon die Handschrift von Linklater auch einfach, weil sich das eben sehr organisch anfühlt, wie die sprechen. Aber das ist trotzdem eben hier so dieses Phänomen vielleicht von einfach größeren Produktionen oder wer weiß, aber es trägt halt nicht so zu 100% seine Handschrift. Mhm. Und deswegen tue ich mich hier auch so ein bisschen schwer. Das ist auf keinen Fall sein bester Film. Ich finde es schön, wie die Beziehungen hier erzählen, also diese Mutter-Tochter-Beziehung, aber auch die Mutter-Vater-Beziehung. Und da helfen natürlich Cate Blanchett und Billy Crudup enorm, ne? Weil die gucke ich beide sehr gerne an und die spielen das natürlich echt gut. Und die Kleine funktioniert auch super. Mhm. Deswegen, also hier sind ja auch eigentlich nur Leute beteiligt, die ich gut finde. Es gibt dann eben auch noch so ganz kleine Rollen, wo auch Lawrence Fishburne wieder auftaucht oder Steve Zahn ist dabei und so, aber nur in so kleinen Einspielerinnen.
Okay.
Ja, deswegen, das ist zweifelsohne kein Film, der einen Wahnsinnseindruck hinterlässt. Den kann man sich echt gut angucken, aber das ist nichts, was wo du tagelang drüber nachdenken wirst. Aber ja, drücken an manchen Stellen schon auch ein bisschen sehr auf die Tränendrüse, so wie sie es dann mit Musik untermalen und so, aber eben ich bilde mir ein, das ist halt schon auch der Einfluss, den dann so ein Studio nimmt. Weil das Ding hat 20 Millionen gekostet und auch da ist ein Flop. Knapp über 11 Millionen sind es geworden. Mhm. Und ist abgefahren. Ich kann mich sogar erinnern, dass der im Kino lief, ne?
Mhm. Ja, der Trailer war ziemlich dominant. Den haben sie viel gebracht. Mhm.
Ja, ich habe auch den Trailer gesehen. Ich weiß jetzt, wie der deutsche Film hieß, den ich meinte, der hieß Lara.
Ach so. Ah,
ja. Und ja. Ich dachte immer, das wäre ein Remake von Lara. Ich weiß nicht, ob es der Film ist oder ob Cate Blanchett in einem US-Remake von Lara mitgespielt hat.
Dass Bernadette das Remake von Lara ist?
Genau, das war tatsächlich etwas, was ich vermutet habe, aber ich kann auch nur mein eigenes Hirngespinst sein. Ich bin mir nicht sicher.
Mhm. Ich habe Lara nicht gesehen, aber gut, ja. Ist vielleicht rein optisch könnte man die Rollen irgendwie verwandt sehen, weiß ich nicht. Werden wir erfahren, wenn wir Lara gesehen haben.
Ja, gute Frage. Also du zumindest. Wir müssen ja beide sehen, um da den Vergleich zu ziehen.
Ja.
Aber ich kann davon nichts finden, dass das irgendeine Art von Remake ist oder dass er sich daran orientiert hat oder dass es ein US-Remake von Lara gibt. Insofern kann sein, dass ich da hier auf der falschen Fährte bin.
Ja, und hier gibt's, weil es eine Amazon-Produktion ist, ist das Amazon-Product-Placement hier schon auch so ein bisschen dreist.
Ja?
Ja, weil die kriegt halt oft von ihrer Assistentin dann Pakete geschickt. Und da ist dann doch immer sehr prominent das Amazon-Logo zu sehen. Aber ja. Und an einer Stelle geht es auch darum, weil die Audrey, ne, diese Nachbarin, das ist so eine Gossip-Queen und dann hat die so ein Get-Together, wo eben ein paar Leute da sind und dann geht es auch immer drum, so ja, der ist irgendwie verwandt mit dem und dem und dann heißt es, ach hier, das ist der Onkel von Jeff Bezos, der ist gerade gekommen und so.
Okay.
Ja, aber es ist wirklich nicht, ist jetzt nicht aufdringlich.
Das Jeff Bezos übrigens wieder Single, ja, seit einer Woche. Also,
ah ja, dann?
Der hat sich getrennt. Also wenn ihr reich heiraten wollt, ich meine, du bist ja schon verheiratet, aber wir beide haben noch eine Chance, vielleicht bei ihm zu landen.
Mm. Ja, viel reicher wird's wahrscheinlich nicht.
Hm. Ich habe jetzt bei der Recherche zu meinen Geburtstagen, habe ich erfahren, dass die hat auch heute Geburtstag. Na toll, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die aus Westworld, die in Westworld mitspielt, die eine von den Cowboy-Mädels spielt, dass die eine ganze Zeit lang mit Jeff Bezos zusammen war. Talula Riley? Hieß sie so?
Ach so.
Talula Riley, genau, die Schauspielerin. Die war mit Jeff Bezos eine ganze Weile zusammen, bevor er geheiratet hat.
Okay.
Seine Grimes-Freundin.
Aha. Der Westworld aus den 70ern, meinst du, ne?
Nee, die Serie. Ich meine die HBO-Serie.
Ja, das würde altersmäßig vielleicht ein bisschen besser hängen, wo ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie alt Jeff Bezos ist.
Ja, altersmäßig von Talula Riley würde es auf jeden Fall nicht hinkommen, weil die ist 36, glaube ich, geworden heute.
Wird irgendwas in den 50ern sein, wa?
Keine Ahnung, wie gesagt, kann da nur mutmaßen.
Ja, so um die 50, schätze ich auch. Der ist wieder Single. Naja, okay, so viel. So viel dazu.
Hat ja eine gleiche Frisur wie Icke, wa?
So, also um nochmal kurz auf Bernadette zu kommen. Was?
Nichts.
Okay.
Spuck mich wieder in den Laptop.
Also 57 ist er.
57?
57 sogar. Okay.
Über 20 Jahre ist auf jeden Fall eine Ansage.
Mhm.
Ja, gut. Das, was Linklater an der Geschichte angemacht hat, war eben auch genau das, diese starke Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter und generell den Beziehungen hier, weil das ist ja schon auch was sich wirklich durch seine Filme zieht. Dieses Beziehungsding. Wie bei so vielen. Aber da hat er eigentlich sonst schon gutes Händchen für. Hier ist es dann doch einigermaßen generisch, auch wenn man hier nicht wirklich groß was aussetzen kann.
Okay.
Ja, die Zahlen sehen entsprechend aus. 6,5 auf IMDb, Metascore 51. Auf Rotten Tomatoes 5,8 von der Kritik. Ist auch nicht gerade doll. 3,9 dann doch vom Publikum. Auf Letterboxd 3,0.
Mhm.
Das ist also alles recht durchwachsen.
Ist das denn für dich generell eine Empfehlung an die Hörer oder an alle, die den Film nicht kennen?
Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, man hat, wie Dave schon sagt, auch solche Szenarien schon mal spektakulärer gesehen.
Mhm.
Der kommt recht harmlos daher und das ist alles gut gemacht, aber es ist jetzt nicht so eben, als wäre das der beste Vertreter seines Genres. Und wenn ich jetzt einen Film empfehlen müsste, würde ich wahrscheinlich einen, den ich besser finde, aus dem Segment empfehlen.
Mhm. Verstehe. Wer fängt an von uns?
Ich kann anfangen.
Nachdem wir in der letzten Episode in die neue Saison gestartet haben, mit einem unspektakulären Unentschieden,
Machen wir heute wieder Uhrzeigersinn oder was?
Machen wir Uhrzeigersinn, ja.
Okay, ja, dann fängt Dave an.
Das sind die geraden Terraforming-Mars-Phasen.
Ich tippe einfach die Punktzahl, die auch ich vergeben habe, um es auch gleich kurz zu tun, was ich vergeben habe. 6,5.
Mhm, ja, 6,5. Da wäre ich auch. Ich wäre auch bei einer 6,5.
Tja, das ist richtig. Das
ist richtig.
Könnt ihr mal sehen.
Zwischen uns beiden gibt es jetzt keine Klingel, ne?
Nee, fürs Punkteraten haben wir keine Einigungsklingel.
Nee, aber weil wir beide 6,5 haben, natürlich können wir
Ach klingeln. So, weil ihr beide ja.
Ja, geil. Klar, ja, danke schön.
Dafür ich schon. Ich dachte jetzt fürs Raten.
Nee, nee.
Guess, der Meister über die Klingel entscheidet.
Ja, ja, kommt nicht jeder durch.
Komm schon.
Gewinne, 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 gewinne.
Das ist geil. Das schreibst du übrigens. Das,
ja. Geil.
Das gewinne, 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 gewinne.
Ja, ich kenne ja auch seine Sprachnachrichten. Das Schlimme ist, es ist ja nicht mal hier irgendwie auf doppelte Geschwindigkeit. Habt ihr schon mal auf doppelte Geschwindigkeit abgespielt?
Nee, das ist
eine normale Geschwindigkeit.
Ja, mach mal. Gewinne, 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 gewinne.
Kannst du auf doppelter abspielen?
Nee.
Das geht nur bei WhatsApp.
Aber guess weiß jetzt wie. Sehr schön.
Hier, Björn, von dem ich erzählt habe, der uns ja auch dieses Terraforming Mars Spiel gezeigt hat, ja. Der hat mir dann, als ich irgendwie gesagt habe, ja, pass auf, ich habe ihm gesagt, so, schick mir mal die ganzen Links, wo ich die ganzen Zusatzsachen noch bestellen kann. Da schickt er mir eine 15 Minuten Sprachnachricht.
Scheiße.
15 Alter. Minuten. Und da sagt er, ja, hör dir doch auf doppelter Geschwindigkeit an. Das habe ich dann noch gemacht und dachte so, nee, Mann, das geht gar nicht. Ich krieg den Inhalt irgendwie nicht mit, wenn ich das irgendwie zu schnell höre. Das
ja, dann hat er die Links alle buchstabiert oder was?
Nee, hat er da erzählt, wo man was bestellen kann und so hin. Und er hat 15 Minuten wirklich über das Spiel gelabert.
Zwischendurch auf Toilette gegangen, hat Handy beiseite gepackt.
Ey, Rap of the Fart Jokes, ja. Dieser Sendung geht's seriös zur Sache. Da gibt's keinen Land of the Lost, nichts. Ja, nur seriöse Projekte.
Ja.
Na, okay.
Ich hätte da auch dann was zu Terraforming, aber guess, ich lasse dir erstmal natürlich gerne den Vorzug.
Ja, dann machen wir es doch so, weil du hast ja angefangen letztes Mal und dann...
Wie, was, jetzt bringt der hier schon wieder meine Reihenfolge durcheinander.
Ach, du hast eine bestimmte Reihenfolge.
Nee, jetzt, ich hatte es mir nur so aufgeschrieben, jetzt meinte ich gerade, jetzt machen wir doch Uhrzeigersinn, aber...
Ach so, auch von dem Rezensieren, ja, dann mach doch. Ich will ja nicht Elis Reihenfolge durcheinander bringen, mir ist völlig wurscht.
Okay, okay.
Nee, meine Reihenfolge, ich muss dann nur einfach wieder den Namen austauschen, alles gut.
Das ist ja, das kann kompliziert werden, auf den Namen auszutauschen.
Also, apropos Terraforming, und ich muss mich entschuldigen, ich habe in der letzten Episode gesagt, ich bringe hier zwei Science-Fiction-Dinger, hatte aber nur irgendwie auf dem Schirm, dass wir zwei Folgen nacheinander aufnehmen. Warten.
Niemand hätte das gewusst. Ey. So geil. Irgendwann mal vor einem halben Jahr hat er gesagt, dass ich beim nächsten Mal zwei Science-Fiction-Projekte bringt.
Wie auch immer. Wenn Nathalie das irgendwann mal doch vielleicht hört, die ist ganz genau ein Penibel, die wird mir das sonst vorwerfen.
Weißt du noch, damals, ne? Bei den Mannhausen hast du mal gesagt, jetzt bringe ich zwei Science-Fiction-Projekte. War nur eins, du Spast.
Haha. Happy Birthday nachträglich übrigens.
Ja, sehr gut.
Nochmal, genau.
Ja.
Für die haben wir nicht gesungen, weißt du, was da los?
Nee, nicht mal ein Happy Birthday gesungen. Das wird enttäuschend sein.
Guess, ist die nächste Strophe eigentlich schon in Arbeit? Hast du da noch was?
Ich habe schon einen ganzen Song komponiert. Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn sie dann wirklich gegen Ende dann hört, so wie du ihr zum Geburtstag gratulierst und das dann völlig so nüchtern ist.
Mm,
und dann sie dann aber jetzt hört, wie du so 10 Minuten Banausen-Song performst. So.
Ja, du darfst nicht vergessen, dass sie dann schon meinen Live-Gesang von morgen hinter sich hat.
Ah, singst du für deine Frau ab und zu?
Nee.
Das nicht?
Weil sie es hasst.
Komisch.
Und noch viel schlimmer.
Ich stelle mir gerade vor, wie David mit so einem Banjo ins Schlafzimmer kommt.
Genau, um 3 Uhr nachts.
3 Uhr nachts. So eine Mundharmonika um den Kopf geschnallt und ein Banjo. Ja.
Und was sie noch viel...
Eine Trommel auf dem Rücken, ey.
Was sie noch viel mehr hasst, ist Pfeifen.
Pfeifen?
Ja.
Ach, das mag sie gar nicht, ja?
Nee.
Ich hasse Pfeifen, aber das hatten wir ja schon. Ich hasse Pfeifen in Songs.
Ah.
Es gibt ganz wenig Songs, wo das legitim ist, dass da gepfiffen wurde. Aber hier so Wind of Change und so... Fuck you, Alter. Fuck you. Wer auf die Idee gekommen ist, dass hier Klaus Meine da ins Mikrofon pfeifen soll während des Refrains, fuck you.
Wer weiß, ob er es überhaupt war. War vielleicht ein Pfeifdubel.
Vielleicht war es ein Pfeifdubel.
Du bist auch so ein Pfeifdubel, ey.
Jedes Mal, wenn ich höre, dass da in irgendeinem Song gepfiffen wird, ist meistens...
Und jetzt hast du von ein paar wenigen Ausnahmen gesprochen. Was fällt da runter? So, don't worry, be happy oder sowas?
Oh ja,
stimmt. Ja, und hier Sitting on the Dock of the Bay wäre eine Ausnahme.
Mhm. Okay.
Da pfeift Otto Redding auch, das ist in Ordnung.
Okay.
Mhm. Aber ansonsten wirklich die wenigsten, die meisten denke ich so, Alter, ist dein Ernst, jetzt pfeifst du ins Mikrofon oder was? Okay, wollte aber nicht ablenken. Es sei denn, dein Film handelt jetzt über jemanden, der
Apropos
Karriere macht.
Apropos Pfeife, ich habe auf jeden Fall keine mitgehört.
Oh.
Apropos Terraforming.
Nicht schlecht.
Oh Gott, oh Gott.
Was denn?
Ja, der war flach, der war echt flach.
Aber passt zu uns, passt.
Ja, ich ziehe das schon immer ganz schön runter vom Niveau her, oder?
Nö, das ach du.
Ah, nee, du okay. Hältst es einfach.
Ja, ich glaube, du reißt dich da gut ein, ja.
Ja. Gut. Okay.
Drücken wir den ja noch fürs Niveau.
I love Titanic because it features the sexiest actress alive, Kathy Bates.
Ja, die spielt hier nicht mit, leider.
Schade.
Ja. Ich habe eine Serie mitgebracht. Sci-Fi.
Oh.
Ja. Mhm. Die ist von 2015 und wird immer noch produziert. Gibt 5 Staffeln, die man sich schon angucken kann. Und ich möchte hier einfach die Werbetrommel rühren, weil ich die ziemlich cool finde. Und habe mir die 5 Staffeln mit Nathalie zusammen reingezogen. Innerhalb von kürzester Zeit. Wir waren richtige Junkies und Binge-Watcher. Und die 6. Staffel ist gerade in Produktion. Soll wohl Ende des Jahres kommen. Mal gucken, das ist jetzt ein Stand von vor 2 Monaten, den ich da habe. Die ersten 3 Staffeln wurden von Sci-Fi produziert. Und jetzt noch die 6. dann von Amazon, die danach den Deal eingegangen sind. Die haben aber angekündigt, dass sie nichts weiter produzieren wollen. Es basiert auf einer Buchvorlage von Daniel Abraham. Da gibt es noch 3 weitere Bücher. Und die Produktionsfirma Elkin Entertainment ist noch offen für eine weitere Entwicklung auf diesen Büchern. Wir reden heute über The Expanse.
Ja, Mann. Ah, das liegt bei mir schon so lange rum und ich drücke mich immer wieder, damit anzufangen. Aber das wurde mir schon so oft empfohlen.
Mhm.
Ja. Du hast schon gesehen, Kerstin, ne?
Nee, ich habe von gehört, aber ich habe es auch nicht gesehen.
Okay. Okay.
Ich bin aber immer mega hinterher, was diese ganzen Sci-Fi-Serien angeht.
Mhm.
Die du auch hier vorgestellt hast, hier The Orville und wie sie alle heißen. Ich habe da echt gar nichts von gesehen.
Ah, gut. Ist eine US-kanadische Koproduktion. Und ich will dann gar nicht so viel irgendwie vom Inhalt der Staffeln natürlich erzählen, sondern vielmehr was der Hintergrund, was ist das Szenario des Ganzen. Spielt im 24. Jahrhundert und geht darum, dass die Menschheit Teile des Sonnensystems besiedelt hat, auch Mond und Mars. Es gibt verschiedene verstreute Kolonien und Raumstationen im Sonnensystem und es gibt halt extreme politische Spannungen. Die Erde ist massiv überbevölkert mit 30 Milliarden Einwohnern. Gibt eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und ja, die Menschheit hat auch thematisch weiter die Erde zugrunde gerichtet. Der Meeresspiegel ist viel zu hoch. Und die Vereinten Nationen haben sich so ein bisschen als Weltmacht dann aufgetan auf der Erde. Die so eine Art Weltregierung spiegeln.
Mhm.
Und die auch den Mond und weitere Stationen halt kontrollieren. Nicht aber mehr den Mars. Der Mars hat sich im 21. Jahrhundert, der da kolonisiert wurde, von der Erde die Unabhängigkeit erstritten. Die legen auch sehr, sehr viel Wert auf ihre Unabhängigkeit. Sind natürlich von der Anzahl her weit hinter der Menschheit auf der Erde, sind aber dafür technologisch weiterentwickelt. Und bereiten sich halt eigentlich auch vor, die ihre Unabhängigkeit notfalls militärisch weiter zu erstreiten.
Mhm.
Und werfen so den Menschen auf der Erde auch vor, einfach so faul zu sein und nichts gebacken zu bekommen. Und wie gesagt, legen halt sehr, sehr viel Wert auf ihre Unabhängigkeit. Und beide streiten sich mehr oder weniger um den sogenannten Gürtel, den Belt. Das sind verschiedene Asteroiden, die halt von anderen Menschen genutzt werden, um einfach wertvolle Rohstoffe, Ressourcen abzubauen. Das sind so diese drei Orte, an denen die Serie dann quasi stattfindet. Und in der Serie gibt es dann auch verschiedene Charaktere, die da entsprechend aus diesen 3 unterschiedlichen Gegenden entstammen. Also Kern des Ganzen ist eigentlich eine Crew von einem Raumschiff, die später dann auch ein marsianisches Raumschiff erkatert, was halt technologisch absolut top ist. Er nennt sich Rosinante. Und da gibt es, ich nenne einfach mal die Hauptcharaktere, Jim Holden, der so den Kapitän spielt, gespielt von Stephen Strait. Weiß nicht, ob ihr den kennt. 10.000 BC, da hat er die Hauptrolle gespielt. Ansonsten eher kleinere Geschichten.
Die erste Blu-ray, die ich hier gesehen habe.
Stimmt, die war eine der ersten auf jeden Fall.
Die allererste.
Ah.
Habe ich mir aus der Videothek zum ersten Mal eine Blu-ray ausgeliehen, als ich meine neue PlayStation hatte.
Ah.
Hab den Beamer angeschmissen und dachte so, wow, Alter, okay. Ja. Das ist schon ein Unterschied.
Dominique Tipper, die ist so die Technikerin auf dem Raumschiff und auch eine sogenannte Gürtlerin, also die aus diesem Asteroidengürtel entstammt, spielt Naomi, die auch gleichzeitig die Freundin von Jim ist, die über die ganze Zeit eben eine Beziehung führen. Wes Chatham spielt Amos, der ist so der Mechaniker in der Truppe, nicht die allerhellste Leuchte, aber auf den man sich halt immer freundschaftlich verlassen kann, der auch wahrscheinlich irgendein Ex-Militär ist, weil er ja auf jeden Fall auch problemlos killt.
Okay, das ist die Rolle, die Bill Paxton in den 80ern wahrscheinlich gespielt hat.
Wahrscheinlich.
In jedem Film.
Der hat den Castor bei die Tribute von Panem gespielt. Ansonsten gibt es noch Cass Enver, der spielt Alex. Das ist der Pilot von dem Raumschiff. Der hatte diverse Nebenrollen. Also den hat man vielleicht schon in Room oder Argo gesehen. Hat so ein indisches Aussehen. Gut, ansonsten stößt halt später eine noch aus dem Mars dazu. Bobby Draper, gespielt von Frankie Adams. Die kannte ich jetzt nicht, hatte aber so eine kleine Nebenrolle in Mortal Engines. Vielleicht ist die noch präsent, guess.
Na, jetzt holt er hier aber irgendwelche Leute raus, Alter. Ja. I don't know who that is.
Genau, ansonsten spielen halt eine größere Rolle in der Serie noch zwei von den Vereinten Nationen, die das Ganze natürlich einfach politisch steuern. Und es geht halt ganz stark um diese Konflikte, um diesen anbahnenden Konflikt, der dann später natürlich auch ausartet zwischen Mars, Erde und eben auf Lasten des Gürtels. Im Gürtel gibt's die sogenannte OPA, das ist so eine militante Untergrundgruppierung, die halt für die Unabhängigkeit des Gürtels auch irgendwelche Sabotageakte durchziehen, auf dem Gürtel oder auch auf der Erde. Und ja, darum geht's halt so. Und jede Staffel spielt dann immer an irgendeinem anderen Ort quasi in diesem ganzen Sonnensystem. Da fokussiert sich das und wird die Story halt dann auch entsprechend weiter vorangebracht.
Aber die erzählen nur Menschen. Das heißt, Menschen haben diese Orte besiedelt, da kommen keine Außerirdischen zum Einsatz.
Da kommen keine Außerirdischen zum Einsatz. Genau. Mit eine Rolle spielt, die Erde, die Macht auf der Erde haben eigentlich große Weltkonzerne, die halt viel natürlich auch in Rüstung machen und forschen. Und da gibt es natürlich auch diverse Projekte, die dann in die Richtung Menschen weiterzuentwickeln, damit sie da militärisch noch besser aufgestellt sind.
Ja, das klingt super. Also ich hatte immer, wie gesagt, mir wurde es schon von so vielen Seiten empfohlen und die stammt ja auch aus einer Zeit, wo Sci-Fi echt eine Menge gute Sachen gemacht hat. Das war ja auch so Helix, die Zeit. Da gab es noch so eine andere Miniseries, die hatten. Das war irgendwie so ein 2- oder 3-Teiler, wo es auch um die Besiedlung vom Mond ging, aber was irgendwie in den 50ern oder so spielte. Also die haben damals echt ein paar richtig gute Sachen gemacht.
Ja, was mir an der Serie halt extrem gut gefällt, ist, dass es eine mögliche Realität ist. Also vieles wirkt halt so, als wenn es wirklich irgendwann mal kommen könnte. Und das auch einfach optisch beeindruckend dann umsetzt. Also.
Und du oder kennt deine Frau die Romanvorlage? Weil nee, du meintest,
haben wir beide nicht gelesen. Deswegen kennen wir da nicht irgendwie den Gleichheitsgehalt. Ja.
Aber ist ja gar nicht so weit hergeholt, weil sie ja, wie wir erfahren haben, die Vorlage von The Foundation gelesen hat, die ja sehr komplex ist.
Genau. Deswegen habe ich gefragt, das hätte sich ja angeboten, aber also muss ja schon sehr für die Serie sprechen, wenn ihr das derart durchgebinged habt und dann gleich 5 Staffeln. Also.
Ja, genau. Also Drehbuch für die Pilotfolge haben Mark Fergus und Hawk Osby geliefert und die sind halt gehören auch zu den ausführenden Produzenten und Vorantreibern. Die waren auch beide für einen Oscar nominiert, die für das Drehbuch zu Children of Man.
Oh, okay.
Ja. Und ansonsten gibt's halt in der Serie auch immer wieder prominente Darsteller, die halt auch eine Weile bestimmte Episoden mitbegleiten, die Story mitbegleiten. Allen voran Thomas Jane, der ein Detektiv im Gürtel spielt. Ich glaube auch 24 Episoden insgesamt kommt. David Strathairn hat eine tragende Rolle später. Jared Harris ist noch mit am Start, von der Besetzung her.
Jared Harris
auf jeden Fall Laune.
Auch bei Foundation mit.
Ja.
Aber da ist er auch bei einer Science-Fiction-Serie am Start.
Ja.
Da ist aber mehr so die Hauptrolle, ne?
Das ist eine der Hauptrollen, ja.
Ja. Also wie gesagt, die Optik hat mir einfach sehr gut gefallen. Auf IMDb gibt es irgendwie die Kategorien Drama, Mystery und Sci-Fi. Aus meiner Sicht kann man die ersten beiden Genres komplett rausstreichen. Klar gibt es dramatische Szenen und Entwicklungen, aber für mich ist es eine absolute Science-Fiction, ganz klare Science-Fiction-Serie.
Mhm.
Ja. Also, wie gesagt, es gibt 5 Staffeln mittlerweile. Die 6. ist in Arbeit. Was mir sehr gut gefallen hat, wo ich bei anderen Serien auch immer wieder Schwankungen habe, hier liefert sie halt wirklich eine durchgängige Qualität und so eine sehr gute lineare Erzählstruktur.
Mhm.
Charakterentwicklung gefällt mir halt sehr, sehr gut. Natürlich bleibt die ganze Crew nicht die kompletten 5 Staffeln irgendwie zusammen, sondern entwickelt sich dann parallel auch irgendwelche Stories, die aber dann auch ziemlich cool wieder zusammengeführt werden. Ja, das Einzige, was ich dann auszusetzen habe, manchmal gibt es dann halt einfach so, wie man es von anderen Serien auch kennt, irgendwelche vielleicht Logikfehler oder so ein bisschen zu viel im Drehbuch, um, naja, nochmal ein bisschen was oben raufzusetzen, aber es kommt jetzt nicht so häufig vor, da kann man gut drüber hinwegsehen.
Mhm. Ja, zumal es eben bei so einer Folgenanzahl dann ja auch schon auch zunehmend anspruchsvoller wird.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Na.
Klingt alles sehr gut.
Finde ich auch.
Ich habe schon wieder eine grobe Tendenz.
Mhm. Soll ich was zu den Zahlen sagen?
Ja, unbedingt.
Die IMDb-Volgschaft liegt bei 8,5.
Wow.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich dann auch top-rated TV irgendwas.
Ja, genau. Ja, ich habe jetzt nicht mehr notiert was, aber die ist schon weiter oben.
Ja.
Bei Rotten Tomatoes gibt's 94%.
Alter.
Und die Audience ist bei 93%.
Krass.
Das ist ey, so gut kommt die an.
Ja, ja, vor allem im Schnitt, ne? Über 5 Staffeln, das ist schon echt ordentlich. Crazy.
Ja, und die Darsteller machen es auch echt gut. Also wie gesagt, ich kannte nur von den Hauptdarstellern, von der Hauptcrew nur einen Bruchteil durch irgendwelche Rollen dann im Nachhinein, was ich ja nachgeschlagen habe.
Mhm.
Die machen es echt gut. Es harmoniert sehr gut.
Hm. Ja, es klingt alles echt gut.
Wer legt vor?
Metascore ist bei 72 für die Serie.
Ah ja.
Das ist auch ordentlich, vor allem Userscore von 8,9. Ja. Vorlegen musst du, Guess.
Ich leg vor.
Ja.
Also wenn die noch so einen Bitch-Charakter hat, dann muss sie ja wirklich ziemlich punkten. Hm, schwer zu sagen, ey. Ah, komm, ich sag eine 9.
9 ist sehr gut.
Hat aber auch Potenzial für eine 6.
Nee, ich finde, das klang schon weit im oberen Bereich wieder.
Ja, lässt sich nicht abbringen.
Es ist nur die Frage, bist du sogar noch einen Tick höher? Ich sag auch 9.
Ihr liegt beide genau richtig. Hey, Gratulation.
Wieder eine Nullrunde.
Ja, ich hatte Nathalie heute auch gefragt, sag mal, wie viele Punkte wird es nämlich von der Serie geben? Und sie liegt auch bei einer 9.
Also, okay, Nathalie, tragen wir auch eine 9 in der Tabelle ein.
Willst du jetzt nochmal klingeln?
Für Dave und Nathalie.
Dankeschön.
Eine 9.
Alles Gute zum Geburtstag.
Also spätestens jetzt, wenn wir die Einigungsklingel für sie schon ertönen lassen, ja. Da kommt nicht jeder durch. Da müssen sie doch reinhören. Da
kommt nicht jeder durch.
Sehr gut. Ja, vielleicht holst du die mal nach, Lee, und verlierst mal ein paar Worte, wie du die dann fandest. Ich zeig dir Foundation tatsächlich, die will ich ja unbedingt sehen.
Mhm.
Ja, fand ich schon sehr beeindruckend, einen Trailer und so.
Gibt's 2 Folgen oder so, ne? Schon.
Mhm, genau.
Kommt jede Woche, glaube ich, eine neue Folge raus. Ja. Okay. So, dann haben wir wieder ein buntes Sammelsurium an Filmprojekten, weil bei mir kommt jetzt ein Western.
Geil.
Oh, was ganz anderes. Ich kann mir vorstellen, dass du den gesehen hast, denn es ist ein Western der etwas anderen Art, weil wir haben primär eine POC-Darstellerriege.
Mhm.
Und der Film heißt Posse, die Rache des Jesse Lee aus dem Jahr 1993. Vom Regisseur Mario von Peebles, den wir kennen als Regisseur und Darsteller in New Jack City. Hat man ab und zu mal gesehen, auch danach bei Highlander 3 war er der Antagonist. Hat bei 2001 bei Ali hat er Malcolm X gespielt. Der war immer wieder mal so zu sehen. Ist aber auch so ein bisschen in den Videotheken-Ramsch-B-Film-Sektor gelandet.
Mhm. Ja, vor allem als Regisseur dann, ne?
Ja, und auch als Regisseur und auch als Darsteller. Und er hat sich ja öfter auch mal so selbst in Szene gesetzt. Und auch bei Posse spielt er natürlich die Hauptrolle des Jesse Lee. Das Drehbuch ist von Cy Richardson. Der hat primär 113 Acting Credits, aber auch alles so kleine Rollen. Den hast du neulich wohl bei Human Nature gesehen. Da hat er zum Beispiel mitgespielt. Mhm. Spielt da halt irgendwie einen Polizeibeamten oder so. Also wahrscheinlich okay. Zu vernachlässigen. Und der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Dario Scandapane. Und der hat fast nur TV gemacht. Unter anderem hat er The Bridge, hat Drehbücher für The Bridge geschrieben und für Punisher und so für Marvel. Mhm. Also war er in der Richtung unterwegs. Kaum Filme. Und wir gehen ins Jahr 1898. Wir haben eine primär aus schwarzen Soldaten bestehende Infanterieeinheit und die kommen gerade aus dem Spanisch-Amerikanischen Krieg, wo sie einiges an Gold mitgenommen haben und werden von ihrem Colonel, nämlich Colonel Graham, betrogen und zur Flucht gedrängt. Wie das Ganze passiert, will ich jetzt nicht spoilern, aber der Colonel ist ein ziemliches Arschloch, wird gespielt von Billy Zane. Und der versucht so ein bisschen zu intrigieren, der hat sowieso irgendwie ist ein bisschen rassistisch und so und will diese Truppe eigentlich nicht um sich rum haben und sorgt dafür, dass die Flucht ergreifen und diese fünfköpfige Truppe dann loszieht. Unter dieser POC-Riege ist auch ein weißer Soldat, gespielt von Stephen Baldwin. Auch der ziemlicher B-Film-Darsteller.
Ja, das zieht sich durch. Ja.
Der hat es ja noch geschafft, die üblichen Verdächtigen dann ein großes Ding zu landen, ja. Aber alles, was danach war, Alter, war so B-Film, also mehr geht nicht. Ja. Und ansonsten schließen sich im Laufe des Films noch so ein paar Leute links und rechts an. Und hier hat man ein lustiges Sammelsurium aus schwarzen Darstellern und aus Musikern aus der Hip-Hop-Szene.
Ach so?
Weil hier tauchen unter anderem auf Isaac Hayes.
Warte, die Mashed Out Posse.
Isaac Hayes taucht auf, Pam Grier taucht auf. Dann hat man Leute wie Blair Underwood. Der ja heute noch spielt, irgendwie bei Joanna hast du ihn gesehen. Bad Hair hat er neulich mitgespielt. When They See Us habe ich ihn letztes Mal gesehen. Mhm. Und dann zum Beispiel auch so Big Daddy Kane und Tone Loc.
Was? Oh Gott, Alter.
Ja. Tom Lister Jr. ist noch dabei. Den kennt ihr auf jeden Fall. Das ist dieser 2-Meter-Riese aus Friday zum Beispiel.
Ah, ja.
Der auch bei
ja,
Armageddon klar. Und so mitspielt.
Der leicht Shield. Mhm.
Genau, der leicht Shield. Hat 212 Acting Credits, Alter. Der war auch richtig fleißig. Ja. Mittlerweile verstorben.
Leicht schielen ist gut, ey.
Ja, ich wollte nicht diskriminieren.
Mhm, der hat schon ziemlich einen Silberblick.
Alter, das ist schon Platinum, ey. Was für Silber.
Platinum. Was für Silber, das ist schon Platinum.
Ja, so echt.
Das ist aber in dir abgerissen, Alter. Alter.
Nee, also in seinem Fall ist es ja wohl wirklich hart untertrieben. Ey.
Also die Steigerung von Silberblick ist dann Platinumblick.
Ich stelle mir eben auch gerade mit so Platinum Grills im Mund vor.
Oh mein Gott, Alter. Der war gut, Lee. Also.
I used my brain to make the idea.
Der war gut, Alter.
Der war wirklich sehr gut.
Ja. So, und jetzt zieht unsere Truppe praktisch los mit dem Colonel im Nacken. Und zwar primär ziehen die durch die USA, um sich an einer Lynch-Truppe zu rächen, die nämlich ein Sheriff Bates damals angeführt hat, der in einer bestimmten Kleinstadt, die jetzt weiter entfernt ist, wo die natürlich auch hinwollen. Und da wurde der Vater von Jesse Lee, nämlich der Prediger, wurde gelyncht. Von einer Truppe um diesen Sheriff rum. Die sind nämlich alle beim Ku Klux Klan. Mhm. Und da will sich Jesse Lee und seine Truppe wollen sich natürlich an all diesen Peinigern rächen. Und auf dem Weg dahin begegnen denen auch ab und zu mal welche von denen, wo dann in Rückblicken gezeigt wird, wie die in so einem Schwarz-Weiß-Rückblick dann so mit Fackeln halt so ganz böse in die Kamera irgendwie halten, dass wir wissen, okay, der Typ, der gerade um die Ecke gebracht worden ist, das hat schon alles Hand und Fuß, weil das war einer aus dieser Lynch-Truppe, die den Vater von ihm auf dem Gewissen haben.
Also die Mashed Out Posse gegen der Lynch-Mob.
Richtig, ja.
So, jetzt wird's aber Hip-Hop-spezifisch, ey.
Okay. Und sehr spezifisch. Und darauf haben die auch geschissen, weil beim Nachspann läuft auf einmal ein Song hier von Intelligent Hoodlum.
Alter.
Und von Tone Loc. Und von Tone Loc im Nachspann. Einfach mal so ein Rap-Song aus den 90ern, so. Ich dachte, okay, was geht denn jetzt ab?
Naja, das Ding ist, bei Tarantino fanden es alle cool, ne? Wenn der genau. Rick Ross bei Django Unchained spielt.
Ja, da fanden es alle cool.
Fand
ich auch nicht gut.
Ja, ich muss gestehen, ich habe es auch gefeiert.
Du hast auch gefeiert.
Ja, tatsächlich. Es war schon, wirkt im Kino echt geil. Mhm.
Was ich geil finde, ist, wo die bei, wie heißt der Gangsterfilm mit Ryan Gosling und Sean Penn und so, wo Sean Penn den Antagonisten gespielt hat? Gangster Squad.
Mhm. Ja.
Da haben die einen Trailer, einen Jay-Z-Song genommen.
Ja, stimmt. Ja.
Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber den fand ich fett. Mhm. Diesen Trailer mit diesen Mafia-Bildern und dann Jay-Z drüber, das fand ich ganz geil. Aber, weiß nicht, bei Rick Ross war ich jetzt nicht so mega, aber es hat mich jetzt auch nicht so krass gestört.
Okay, aber hier ist es halt auch störend, ja.
Und hier hast du halt zum Beispiel auch so Sound of Blackness, die ja damals ein R&B-Band in den 90ern waren, hast du dann so, die so stehen und so einen Song singen halt so irgendwie in der Stadt, so, weißt du, dann so, keine Ahnung. Okay. Die stehen dann in der Straße und so weiter, so wie in New York und singen dann und performen dann irgendwie, singen dann irgendwie Song im Chorus, so, wo ich auch denke, Alter, okay, ihr habt hier ein bisschen mit der Hip-Hop-Attitüde aus den 90ern, habt das übertrieben. Ist ein bisschen peinliche Selbstinszenierung, weil Mario van Peebles spielt sich natürlich so als diesen wortkargen, weißt du, immer leise redenden Jesse Lee, der aber von allen irgendwie verehrt wird, weil er so der Held ist. Und ja, Richard Jordan ist auch wieder geil. Er spielt nämlich diesen Oberbösewicht, diesen Sheriff. Also das ist wieder interessant, weil Richard Jordan ist einer der Bösewichte und er wird aber gleichzeitig auch von Billy Zane verfolgt, der so der zweite Bösewicht in dem Szenario ist, die eigentlich beide nichts miteinander zu tun haben. Den kennt ihr auf jeden Fall auch. Der spielt in dem David Lynch Dune, spielt er zum Beispiel den Duncan Idaho.
Und, der jetzt Billy Zane?
Nee, Richard Jordan.
Ach so.
Falls ihr nicht wisst, wer das ist. Oder Jagd auf Roter Oktober spielt er zum Beispiel auch mit. Also die Fresse hat man auch schon gesehen.
Mhm, okay.
Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein, also diese peinliche Selbstinszenierung mit, der ist auf jeden Fall auch ein Zeitlupenfanatiker, Mario van Peebles, also alles ist irgendwie, alles muss in Zeitlupe passieren, inklusive die Sexszene, die er irgendwie hat mit einer holden Maid, die natürlich komplett irgendwie zu Füßen liegt, die super hübsch ist, auch irgendeine R&B-Sängerin von damals, die mir auch nichts gesagt hat.
Das ist auch alles, was du so erzählst, klingt auch so nach so einer Musikvideo-Optik. Also
das hat voll eine Musikvideo-Optik.
Habe ich zumindest so im Kopf, wenn du das erzählst mit den Rappern und dann so eine Selbstinszenierung und Slow Motion und Shit. Oh Mann.
Ja, das hat voll eine MTV-Optik, so irgendwie diese Videotheken-Optik. Also es, da liegst du nicht schon nicht ganz falsch.
1993 hast du gesagt, oder?
1993, ja. Oh, ja, Melvin van Peebles hat noch mitgespielt. Der Vater von ihm.
Oh, der, aber den kennt man auch.
Ja. Den kennt man auch, besonders so Blaxploitation-Filme der 70er und so. Da war er richtig groß. Und ja, und dann haben wir noch jemand Interessantes in der Besetzungsliste. Dreimal dürft ihr raten, wer?
Samuel Jackson.
Nee, Samuel Jackson war es nicht. Es war ein anderer, sehr prominenter Name, der mir nicht so prominent erschien. Reginald Val Johnson spielt noch mit.
Ach.
Wer ist Reginald Val Johnson, Dave?
Passe.
Ha! Der Typ hat 11.000 Filme, er weiß das auch nicht.
Krass, Alter. Ja, nee, das ist halt, funktioniert wahrscheinlich wirklich fast ausschließlich über Alle unter einem Dach.
Hm.
Oder, nee, hieß das so? Doch.
Ja, glaube auch.
Ja. Oder halt Die Hard, ne? Der Bulle in Die Hard.
Der Bulle in Die Hard.
Sag nochmal den Namen.
Reginald Val Johnson.
Wenn du natürlich gesagt hättest, der Bulle aus Die Hard und so, hätte ich natürlich gewusst, aber selbst wenn du sagst, Alle unter einem Dach, wer von denen, ich verwechsel die sowieso alle mit Steve Urkel und Your Home to Bel Air und weiß ich was als die Serien. Ist für mich alles eins.
Nee, aber Urkel ist ja dann Alle unter einem Dach.
Ja, ah, meine ja, ich. Ja, ist ja der Vater von ihm, hast du ja gesagt.
Jetzt machst du natürlich sofort.
Ja, der spielt ja auch mit.
Ja,
what klick? About that Reginald Val Johnson? Are the kids still into him?
Ja, the kids.
Bei Ghostbusters, ja, auf jeden Fall. Ja, Mann.
Das habe ich auch vergessen, dass er bei Ghostbusters mitgespielt hatte. Ja, ist,
Warte mal, ich. Ja, egal. Ich muss mal kurz gucken. Macht er nicht auch bei UHF mit? Spielt er nicht den Kameramann?
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Du stellst ja Fragen. Alter.
Egal.
Den habe ich ja noch länger nicht gesehen.
Schau ich mal schnell nach. Egal.
Aber ich hätte den Namen auch nicht zuhören können. Ich weiß natürlich, dass ich kenne den Kopf aus Stirb langsam.
Ja.
Den habe ich natürlich oft gesehen. Aber ich wüsste auch nicht, dass das der, ich wüsste nicht, wie der Name ist. So. Und als Lee den Sample gedrückt haben, meinte ich so, wer ist denn das? Ist das ein Dichter oder ein Autor oder was?
Also UHF nicht, aber bei Wolfen hat er seine zweite Rolle gehabt. Den mochte ich ja auch sehr.
Ja, natürlich. Wolfen, den ich 1985 gesehen habe, da hätte ich mich natürlich dran erinnern können. Das ist das Reginald.
Ach, Gäste.
Und bei Remo, Unbewaffnet und Gefährlich. Ja, auf Top-Filme.
Ja, der spielt ja auch mit. Muss ich gleich schmunzeln. Es gibt einen einzigen Fun-Fact bei diesem ganzen Film. Ich recherchiere auf mehreren Seiten. Es gab einen Fun-Fact, nämlich dass Tone Loc einen eigenen Production-Assistenten hatte, der ihn irgendwie auferlegt worden ist, weil der ständig irgendwo hingerannt ist. Und der ständig am Set irgendwo hingerannt. Und wenn gedreht werden musste, war der, weiß ich wo, primär beim Catering, stand in Klammern. Also er ständig irgendwo hingewandert, okay. Sodass man einen Beauftragten hat, der auf ihn aufpasst und der ihn mal zurückholt. Und meistens war er beim Catering. Das ist der Fun-Fact, den ich hier noch habe.
Na toll. Mussten sie extra jemanden abstellen, der auf den aufpasst. Ja,
der arme Tone Loc.
Deswegen war es wahrscheinlich so anstrengend bei den Dreharbeiten, dass man gesagt hat, okay, nee, ich hätte ihm eine Rolle bei Fight Club angeboten, aber Fincher hat dann gesagt, ey, ich habe gehört, der Typ ist mehr beim Catering als irgendwie vor der Kamera. Ansonsten ist das ein Riesentalent, deswegen leider nein.
Genau.
Deswegen hat Tone Loc keine Filmkarriere gemacht.
Mhm.
Big Daddy Kane spielt natürlich den coolsten Typen so, weißt du, den Gambler mit einer Taschenuhr und so fancy gekleidet, der immer so auf seine Uhr guckt und so und der eher so, er sich gewählt ausdrückt. Der ist natürlich der Gentleman.
Aber jetzt ganz ehrlich, jetzt klingt es schon fast das danach, als wäre es an einem Punkt, wo man das schon fast wieder feiern kann, weil es so trashig ist.
Das ist ein okayer Western. Das ist ein okayer Popcorn-Western. Also nicht falsch verstehen. Aber ist natürlich weit von so einem Fünf-Sterne-Genre, von so einer Genre-Palette ja weit entfernt. Also.
Nee, nimmt der Film sich durchgängig ernst?
Du hast ihn nicht gesehen.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Nimmt der Film sich durchgängig ernst?
Ja, eben, weil es klingt stellenweise so überzogen, dass.
Ja.
Also der Film selber nimmt sich schon ernst, aber das ist nicht ein ernster Western, sondern das ist eher so Young Guns. Weißt du, mit so ein paar One-Liner, ein paar Sprüchen und so ein paar Charakteren, die halt eher lustig sein sollen. Du hast ja in dieser Infanterietruppe, ist jetzt einer zum Beispiel, der Schauspieler, den habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, der ist auch nicht bekannt, das ist halt so ein Kleiner, der ist halt 1,50 und der sorgt halt so für die, der ist halt so Comic Relief, weil der halt auch so ziemlich geil ist auf irgendwelche Noten und so und da total horny ist, aber selber so voll der abgebrochene Wurm ist und der wird natürlich von den anderen verarscht. Also es gibt doch immer wieder so wieder diese Ha-ha-ha-Sprüche, so weißt du, wenn einer irgendwie den anderen aufzieht oder so. Also das ist schon ein bisschen, das hat ein bisschen Comedy-Element. Das ist ein Popcorn-Western. Aber der Western selber von der Story, der will hier schon eine ernsthafte Story erzählen. Das glaube ich schon.
Komische Mischung.
Also Mario von Peebles will hier schon ernsthaft im Western-Genre mitmischen. Ja, ist so.
Also du konntest dir das trotzdem gut angucken.
Ja, das war okay.
Witzig.
War okay, ist jetzt kein Schrott. Also wahrscheinlich so von der filmischen Warte oder wenn ich den jetzt aus Kritikerkreisen, wenn ich jetzt fürs Feuilleton schreiben würde, wäre der ziemlich abgestraft worden. Aber so für mich als Badewannenfilm.
Ja. Okay. Ich meine, du bist ja auch ein bisschen mit der Mucke aufgewachsen von Tone Loc und Big Daddy Kane und so.
Ja klar.
Hat das dann auch so ein bisschen das noch für dich aufgewertet oder?
Ja, Big Daddy Kane hat ja im Saloon auf jeden Fall die krassesten Rhymes gesplittet, Alter, als der eine am Klavier saß und so. Nee, die Mucke spielt ja keine große Rolle hier.
Ja, aber trotzdem einfach aus nostalgischen Gründen, die Leute hier vor der Kamera zu sehen und.
Na gut, das hat bei mir eher den Trash-Faktor noch vergrößert, dass ich hier Big Daddy Kane und Tone Loc mit einem Cowboy-Hut sehe, weißt du? Aber generell, klar, man freut sich natürlich so aus nostalgischen Gründen. 93 war natürlich eine krasse Zeit für den Hip-Hop und deswegen ist ganz witzig.
Absolut.
Dass man da so ein paar Leute gesehen hat und das am Ende auf einmal Intelligent Hoodlum so im Nachspann läuft, so denkst du auch so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Also,
klingt. War ja auch eher unbekannt, würde ich mal sagen.
Hatte ja, schon aber ein paar halt so.
Dinger, aber.
Aber halt so New York-Shit, weißt du so.
Nee, klar, ja, klar, war so, ja, glaube ich, Mobb Deep-Umfeld, ne?
Wenn die jetzt so, genau, wenn die jetzt so Arrested Development oder so da reingemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist ja noch so ein bisschen vielleicht vertretbar, aber. Ja. Aber jetzt so ein richtig, richtig krassen New York-Shit,
klingt schon nach einer wilden Mische.
Ja, Mann.
Absolut. Hat ein Budget von 10 Millionen gehabt und hat 18 Millionen weltweites Boxoffice gemacht.
Okay.
Bisschen plus, aber jetzt auch nicht die krasseste Rechnung. Und die Zahlen sind nicht so rühmlich, aber ich lese sie mal vor. 111 Minuten übrigens. Der Western von 93. Von der Laufzeit. IMDb 5,5. Es gibt keinen Metascore, es gibt eine Rotten Tomatoes Bewertung, die lautet 5,1 von 10 und 3,2 von 5 von der Audience. Letterboxd ist bei einer 2,9. Jetzt wollen wir die Nuller-Serie hier fortsetzen. Komm, jetzt ziehen wir durch. Das hat man noch nie.
Ja. Ich sag 6. Irgendwas in dem Bereich muss das doch sein.
Mann, ich tippe auch auf eine 6 bei Guess.
Ja, klingt so, ne?
Mhm. Na, jetzt vorbei hier mit der Nuller-Serie. 6,5.
6,5 dann doch.
6,5 für Posse.
Na toll.
Okidoki.
Ja.
Meinst du, mir würde der auch einen gewissen Unterhaltungswert liefern, ja?
Ich hätte auf jeden Fall gewettet, dass du den hast in der Sammlung, dass du den irgendwann zugelegt hast, hätte ich mir denken können so. Mhm. Aber ich dachte, dass du den irgendwann in den 90ern bestimmt gesehen hast.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, krass.
Ja.
Das überrascht mich. Und Lee, du hast noch gar nichts von gehört oder nichts mitbekommen, nee, oder?
Den kannte ich nicht.
Okay, witzig.
Nee, sagt mir gar nichts.
Posse, die Rache des Jesse Lee.
Ja, klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig einladend, muss ich gestehen.
It's me, Jesse Lee.
Ja, also zumal es da ja auch noch ein paar Western gibt, die ich noch nicht gesehen habe, die ich, glaube ich, größer einstufen würde, dann mache ich erstmal da weiter.
Ja, dafür bin ich ja da, um ein bisschen den Spreu vom Weizen zu trennen.
Wobei, jetzt ist es ja immer noch so, dass du da so diesen großen Fleck hast in deiner Western-Filmografie.
Ja, es gibt einen ganz großen Fleck, den gibt's immer noch, ja.
Und warum hast du jetzt nicht erst den geguckt? Und
weil ich mich mit Posse so ein bisschen aufwärmen wollte, bis die Hauptattraktion kommt.
Ah, okay.
Ja.
Welcher denn?
The Good, The Bad and The Ugly.
Ach ja.
Nie gesehen.
Das ist so krass.
Skandalös. Aber ich fand Posse irgendwie von der Prio war das wichtiger. Ja, außerdem kann ich mir The Good, The Bad and the Ugly bestimmt nicht als Badewannenfilm. Genau,
drei Stunden in der Badewanne.
Das stimmt, das stimmt.
Das ist kein Badewannenfilm. Ja, auch so vom Legendenwert ist das kein Badewannenfilm. Bei Posse habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Badewannenfilm.
Wann hast du denn das letzte Mal zwei glorreiche Halunken gesehen?
Boah, das ist auf jeden Fall auch schon mindestens 15 Jahre her. Mhm. Aber den habe ich mehrfach gesehen.
Ja.
Ein geiler Film.
Da ist ja auf Eriks Poster auf jeden Fall, die sind ja ganz oben, sind da die ganz großen Filme so. Das ist der da als Loch prangt so. Das ist mein weißer Fleck.
Mhm. Bei mir ist auch 23 Jahre ungefähr her. Mal
ungefähr 23 Jahre. Naja, dazwischen. Ach so, na dann.
Ich war ein junger Erwachsener.
Ungefähr 23 Jahre, ist geil.
Nee, aber verdammte Scheiße, Alter. Den musst du dir reinziehen. Das ist der beste Western für mich.
Ja, ey.
Auch eigentlich Schande, dass ich mir den nicht nochmal reingezogen habe. Ich habe den auch damals als Jugendlicher mehrfach gesehen. Mhm. Boah, Alter, der ist wirklich ultra.
Ja, ich habe den auch im Regal.
Aber Posse ist bestimmt auch nicht schlecht.
Mhm.
Ja, Posse ist auch nicht schlecht.
Ja,
das ist ein guter Warm-Up-Film.
The Good, the Bad and the Posse.
Wenn du eine Affäre hast mit einer richtig coolen Braut und du holst dir so eine kleine Konkubine so zum Aufwärmen rein, das ist so das Posse.
Ja.
Verstehst du?
Und wenn dann noch der R&B-Song im Hintergrund erschallt.
Wenn da noch Sound of Blackness ihre romantischen R&B-Songs performen.
Dann wird Rummi knutscht.
Dann geht's ab. Oder MacGruber singt diesen einen Sex-Song, das geht auch. Ja, soviel zu Posse, die Rache des Jesse Lee aus dem Jahr 93.
Ja.
Ja, ich habe jetzt nämlich auch mal so eine kleinere Lücke geschlossen. Also der hat auf keinen Fall den Status von dem Western, über den wir gerade gesprochen haben.
Mhm.
Aber in bestimmten Kreisen dann doch ein sehr gefeierter Film. Und ich kannte ihn noch nicht. The Guard aus dem Jahr 2011.
Geil.
Ja, dann bin ich erstmal völlig neu auf die Welt gekommen, als ich da heute den Stuff zu rausgeschrieben habe. Und dann erstmal gesehen habe, wie dieser Film auf Deutsch heißt.
Mhm.
Weil, Alter, können wir bitte eine E-Mail an den Verleih schreiben? Was geht denn ab? Das kannst du doch, also das ging auch schon 2011 nicht mehr klar. Das ging noch nie klar. Das soll witzig gemeint sein, aber Digga, das können die nicht bringen.
Na.
Der heißt auf Deutsch The Guard, ein Ire sieht schwarz. Okay, bei Guess funktioniert's.
Oh mein Gott, Alter. Wie schlimm, wirklich, ja?
Ja, Mann.
Okay. Das ist wirklich hart. Das hätte man.
Also wirklich, wenn das ein Film aus den 50ern wäre, würde ich denken, okay, hätten sie auch mal überholen können, den deutschen Titel.
Ja.
Aber Alter, der ist aus dem Jahr 2011. Mhm. Und haben die den Schuss nicht gehört? Was geht denn ab? Und klar werden die sich darauf rausreden, dass sie sagen, ja, der Ire ist aber voll pessimistischer Typ und
so,
der ist nicht lebensfroh.
Das ist wahrscheinlich die Erklärung, ja genau. Also du kannst den auch nicht so richtig vorwerfen, so offiziell.
Genau, die haben bestimmt nicht rassistisch gedacht.
Nee, ist klar. Oh boy.
Krass.
Naja, also warum dieser Titel nicht klar geht, das, falls ihr den Film nicht kennt, das dürfte sich gleich erklären, wenn ich erzähle, was hier geht.
Mhm.
Weil in diesem Film von John Michael McDonough übrigens, und da haben wir neulich einen Fehler gemacht, als wir über War on Everyone gesprochen haben, weil da hast du den, glaube ich, in einen Topf geworfen mit In Bruges. Und der wiederum ist von seinem Bruder, weil Martin McDonough ist der Bruder von John Michael McDonough. Und von Martin McDonough sind diese ganzen anderen größeren Filme, nämlich auch In Bruges. Und dieser hier ist aber eben von seinem Bruder, der wiederum nicht so viel, bei weitem nicht so viele Credits hat, aber von ihm ist eben auch War on Everyone.
Okay, also ich wüsste nicht, wie ich dann auf den Bruder gekommen bin. Weil ich gehe ja dann von dem Film direkt in die Filmografie von demjenigen, der da beteiligt war. Und gucke mir die Filme an, die da irgendwie in seiner Filmografie.
Aber du erinnerst dich, dass wir bei War on Everyone auch über In Bruges und The Guard gesprochen haben?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass ich The Guard erwähnt habe. Ich weiß nicht mehr, dass ich In Bruges da erwähnt habe. Und in welchem Zusammenhang das stand, kann ich dir nicht sagen.
Ja gut, ist ja auch egal. Jedenfalls, die beiden Brüder kann man natürlich verwechseln, aber ist ein bisschen tricky.
Mhm.
Weil von ihm ist eben The Guard und War on Everyone und Calvary, den könnte man vielleicht auch noch kennen, weil auch mit Brandon Gleeson. Aber das ist eher ein Drama. Und jetzt haben wir hier Comedy, Crime, Thriller. Und Brandon Gleeson spielt eben hier die Hauptrolle. Der ist der namensgebende Ire, der auch The Guard ist.
Mhm.
Und der ist Polizist in einer Kleinstadt in Irland und hat eigentlich ein chilliges Leben. Das wird auch gleich zu Beginn in der Eröffnungssequenz ziemlich geil dargestellt. Ihr habt den beide gesehen, ne?
Ja.
Ja. Ja. Kino sogar.
Oh, okay. Das heißt, du siehst ihn hier, wie er an so einer Landstraße steht, gelangweilt in seinem Polizeiauto, und dann wird so eine Gruppe an Jugendlichen gezeigt, wie sie halt in so einem Sportwagen mit lauter Mucke da lang rasen, an ihm vorbei, und er immer noch tiefenentspannt, und dann hörst du es nur aus dem Off halt scheppern. Der Wagen hat sich überschlagen und die liegen da tot rum. Er marschiert hin und schnappt sich erstmal die Drogen aus den Taschen von den Jungs und baut sich erstmal was ein.
Mhm.
Und guckt sich dann den Sonnenuntergang an. Ja, also er ist ein recht unkonventioneller Cop und hat halt so seine eigenen Methoden, nimmt das alles auch nicht so wahnsinnig ernst, was aber primär halt auch damit zu tun hat, dass da in Irland halt nicht viel geht. So, das ist eine Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, und da passiert halt in der Regel nichts.
Mhm. Aber er ist nicht so der Regel-Nazi.
Nee, das auf keinen Fall. Der hat auch ein Faible für Prostituierte und
genau, ich erinnere mich.
Hat halt auch überhaupt keinen Bock, großen Aufwand zu machen, ne? Also wenn dann irgendwie gerade was ist und er hat aber frei an dem Tag, dann hat er halt frei. Dann ist auch nicht wichtig, dass da Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und so passiert es dann eines Tages, dass in diese Kleinstadt so eine kleinere Gang an Drogenschmugglern kommt, und über diese Drogenschmuggler wird dann das amerikanische FBI auf den Plan gerufen, und so kommt FBI Agent Wendell Everett in Form von Don Cheadle in diese Kleinstadt nach Irland, und der hat dann natürlich mit Gary Boyle, so heißt die Figur von Brendan Gleeson, zu kämpfen, weil der natürlich eben diese unkonventionellen Methoden an den Tag legt.
Mhm.
Diese kleine Kokainschmuggeltruppe, die wird gespielt von Mark Strong, Liam Cunningham und David Wilmot.
Mhm. Liam Cunningham ist der aus Game of Thrones, oder?
Richtig, ja. Der übrigens im Debütfilm von John Michael McDonough die Hauptrolle gespielt hat. Der hat so einen Kurzfilm gemacht und da spielt Liam Cunningham die Hauptrolle.
Ah ja.
Der hatte erst 5 Regie-Credits. Also im Grunde haben wir jetzt schon fast alles gesehen oder genannt. Also.
Mhm.
Ja. Und dann geht's natürlich um diese Dynamik zwischen diesem ungleichen Paar, weil die dann eben zusammenarbeiten müssen, obwohl sie beide eigentlich wenig Bock drauf haben. Und das ist über weite Strecken sehr lustig. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen, jetzt nicht enttäuscht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil der halt von allen Seiten auch so gefeiert wird. Das ging mir ja tatsächlich bei In Bruges auch schon so, auch wenn er jetzt nicht von ihm ist.
Mhm.
Aber da war ja auch immer so, alle Leute, ey, lustigster Film ever, musst du sehen, Hammerkomödie, halt, bla bla bla. Und ich guck den so und dachte so, ja, nett, aber viel mehr halt auch nicht.
Ich bin da eher bei den Euphorischen. Ich fand den toll. Also In Bruges bin ich großer Fan von.
Mhm. Und wie geht's dir mit The Guard?
Durchwachsen. Also ich fand ihn okay.
Echt? Ja. Okay.
Aber ich war auch hier, weil ich kein großer Fan, der den jetzt kultig verehrt oder so. Also.
Aber der hat für mich schon eine sehr ähnliche Tonalität.
Ja, so ein bisschen. Ich fand es ganz cool, dass du so diese amerikanischen Shootouts und diese Buddy-Comedy, die du so aus New York-Cop-Filmen kennst, dass du das so ins irische Hinterland so verlegen. So. Das fand ich halt schon ganz interessant, weil da wird ja dann auch geballert irgendwann mal, und da gibt es ja auch so richtig Action-Sequenzen. Aber insgesamt hat er, glaube ich, eine 6,5 oder so von mir gekriegt. Also es war jetzt nicht so mega prall.
Das hat ja auch was sehr Selbstironisches, weil sie gerade dieses Fish-Out-of-Water-Szenario, was du jetzt beschreibst, das sprechen sie an einer Stelle an. Und das ist eben einigermaßen selbstironisch. Der Film hat auf jeden Fall ein paar sehr lustige Momente.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch wieder ziemlich einseitig diese Rassismus-Schiene, die hier gefahren wird, wo dann eben auch, wo du halt dann auch so Witze hast, dass Gary Boyle halt seinen Rassismus damit rechtfertigt, dass er Ire ist. Also er sagt, wir haben Rassismus im Blut.
Okay.
Und damit rechtfertigen halt auch die Leute, die das hier geschrieben haben, das da. Und das ist, ja, also ich meine, wir haben schon oft bewiesen, dass wir über jeden Scheiß lachen können, aber das ist halt ein bisschen was, wo sie sich für meinen Geschmack zu lange, das treten sie zu breit, diesen Witz.
Ja, wenn es jetzt in die Humorschiene geht, ist es schwierig. Ansonsten, wenn Brendan Gleeson halt einen rassistischen Cop spielt, dann muss der das in der Rolle natürlich auch so verkörpern. So. Das ist ja, aber wenn es dann nur dazu dient, um irgendwelche rassistischen Witze zu bringen, ist natürlich fragwürdig. Da bin ich bei dir.
Ja, was meinst du ich find, ja, ein Großteil der Witze spielt sich halt dann eben in dem Bereich ab und das ist halt irgendwie, aber eben geht ja beim Titel los, der in mir einfach schon echt hartes Scham auslöst.
Aber das sind ja die deutschen Falle. Das hat ja nicht, das sind ja nicht die
Nee, Filme. Nee, aber das passt trotz allem natürlich so ein bisschen zur Tonalität des Films hier. Also das ist schon gesagt, bei weitem nicht alles, aber schon viele Witze in dem Bereich geht. Also ne, bei erstes Kennenlernen, wo er gleich sagt, so, hey, wie ich dachte, nur Schwarze sind Drogendealer.
Okay.
Ne, das ist, glaube ich, das, der erste Kommentar, den er raushaut. Als Wendell Everett und Gary Boyle sich kennenlernen. Aber ja, also der geht eine Stunde 36 Minuten, ist ab 16 freigegeben und definitiv sehenswert, finde ich, weil das ist ja, ist halt auch hier wieder so ein bisschen dieser Clash, ne, wie du schon gesagt hast, von britischem Humor und dann den Amis. Zumal er hat ja anfangs auch so diesen Kollegen noch, ne, der ihm da unterstellt ist, der halt auch Polizist ist in dieser Kleinstadt, der dann immer wieder so Formulierungen raushaut, wo er ihn mit aufzieht, weil er sagt, sag mal, glaubst du, wir sind hier bei Criminal Minds oder was? Mhm. Weil er dann von dem einen Leiche, die nicht klar ist, wie sie heißen, er sagt, ja, hier, the body's a John Doe. Und er guckt ihn nur an, so nach dem Motto, was bist du für ein Opfer? Naja, also er spielt diesen verhärmten Bullen schon sehr geil, das muss man ihm echt lassen, aber ich mag ihn eh.
Ja, er ist ein guter Schauspieler.
Ja.
Magst du Brandon Gleeson?
Natürlich. Ich hatte doch mal hier am Anfang Mr. Mercedes mitgebracht.
Stimmt, ja, kam ja von dir.
Ja. Ja, ich meine, die Rolle in dem Film ist für ihn ja irgendwie wie auf den Leib geschnitten. Von der Art und Weise.
Ja, das will ich ihm nicht unterstellen. Gottes Willen.
Ja, nicht mit dem Rassismus, aber ne, die Eingangssequenz, die du erzählt hattest mit den Jugendlichen und der latscht erstmal hin.
Ja.
Das macht's ja gut, ja.
Sagt die Drohung ein.
Ja, und hier mit Brandon Gleeson wiederum hat ja die Hauptrolle in diesem Kurzfilm, was meine ich auch, wenn nicht das Debüt, auf jeden Fall eins der ganz frühen Werke seines Bruders war. Ja. Also von Martin McDonagh. Erinnerst dich, wo er im Zug ist, über weite Strecken im Film?
Ja, ich erinnere mich, dass du darüber geredet hast, auf jeden Fall. Aber gesehen habe ich es nicht, oder?
Nee.
Ja,
gesehen
stimmt.
Hast du nicht. Aber
stimmt,
das,
du hast mal darüber geredet.
Ja.
Mhm. Ja, sein Sohn macht ja mittlerweile auch gut Karriere. Der hat ja auch auf
jeden Fall von Brandon Gleeson, ja.
Erstaunliche Filmografie hingelegt.
Es ist nur so lustig, weil irgendwie hat man das Gefühl, dass so in der Ecke, wo das hier spielt, dass es irgendwie da nur eine Handvoll Schauspieler gibt. Weil, also was hier halt auch super oft thematisiert wird in Witzform, ist dieser Hass gegenüber Dublin. Ne, weil dann Leute, die aus Dublin kommen, die werden primär schon mal vorverurteilt. Und dann ist auch so eine gern gesehene Antwort auf irgendwas, ist ja, dann geh halt zurück nach Dublin. So, wenn du so schnieke drauf bist, ja, dann verpiss dich nach Dublin. Mhm. Weil die da halt eben alles so Einsiedler sind und so. Und ja, aber warum ich das gesagt habe mit diesen Leuten, weil das ist jetzt hier schon die vierte Kollabo von Brandon Gleeson und Liam Cunningham.
Ah ja, vierte. Krass. Ja.
Und ich meine, Liam Cunningham, der hat ja spätestens durch Game of Thrones dann auch mit jedem gedreht, den es da so gibt in der Ecke.
Mhm.
Ja, und eine ganz schöne Referenz gibt's hier. Und zwar an ihn hier.
I must have my little joke now and then.
Die haben hier...
Bud Spencer.
Nein, er spricht hier... Boyle spricht an einer Stelle, sagt da einen Satz und dann erzählt er, dass das hier von einem Fat Man war. Und der Fat Man, das ist der Sidney Greenstreet aus Die Spur des Falken, über den ich immer gesprochen habe. Und das ist eben er, von dem dieses Sample ist. Und das fand ich ganz nett. Also halt so eine Filmreferenz. Ja.
Dieser ist das.
Der Herr ist das, ja.
Und dann sehe ich hier im Cast, dass die Blonde Hair Maiden of the West aus Hell on Wheels, Dominic McElligott, die spielt auch bei The Guard mit.
Ja.
Kennen jüngere Zuschauer sicher auch aus The Boys. Die mag ich ja ganz gerne.
Stimmt, bei The Boys hat die auch mal gespielt, ja.
Mhm.
Ja, die hat hier wirklich eine kleine Rolle.
Ja, wahrscheinlich zu vernachlässigen.
Ja. Ich meine, das war die Frau seines Partners.
Mhm. Ich kann es nicht mehr zuordnen. Ich weiß echt nicht, ob, wenn du jetzt gesagt hast, die ist irgendwie die Nutte in dem Puff da gewesen, so, hätte ich auch nicht mehr gewusst. Fiona Flanagan mag ich auch. Die spielt die...
die kranke Mutter.
Genau, und die spielt halt die Mutter bei Brotherhood, bei dieser Serie, die ich geguckt habe, mit Jason Clarke und Jason Isaac. Die habe ich ja geliebt und das war so die Matriarchin der Familie.
Mhm.
hat sie auch großartig gemacht. Ist auch eine charismatische Schauspielerin, die mag ich gern. Also ist schon ein guter Cast. Mhm. Mark Strong und so sieht man ja auch gerne.
Ja, ja, klar.
Schon nicht schlecht. Ja.
Nee, das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, auch, ey, das ist wirklich, also ich mochte den, ne? Nicht falsch verstehen. Mhm. Das ist echt, ich war hier sehr gut unterhalten.
Ja, wahrscheinlich mehr als ich, so wie es klingt. Das würde mich Dave mal interessieren, so.
Ja, ich war auch damals gut unterhalten. Ich habe nachgeschlagen, ich habe ihm 7 Punkte gegeben damals.
Also okay. Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle hier meine Einwände, ne? Das ist also.
Klar.
Wie gesagt, ich war unterm Strich dann trotzdem, dachte ich mir so, okay, warum feiern den Film alle so? Mhm. Ah, okay. Aber jedem das Seine. Ich bin halt dann mehr auf der Will Ferrell-Schiene.
Okay, also unterhalten, aber ein bisschen underwhelmed.
Ja.
Kann man zusammenfassen. Okay.
Ja. 6 Millionen hat er gekostet, 19,5 eingespielt. Das hat also funktioniert. Und es, ja, der hat echt eine Fangemeinde, der Film. Also
6,5, Alter, ist ja richtig Schnäppchen.
6 Millionen hat er gekostet.
Ja, also 6 Millionen. Na ja, gut, das ist billig.
Ja. Aber eben, ist ja auch ein ziemlicher Mikrokosmos, der hier erzählt wird, ne? Die kommen nicht groß rum. Mhm. Ja, 7,3 gibt's auf IMDb. Metascore 78. Alter.
Okay.
Mhm. Das ist ordentlich. 7,7 gibt's von der Kritik auf Rotten Tomatoes, auch gut. 3,9 vom Publikum. Und auf Letterboxd ist er bei einer 3,6. Das ist noch mit das Schlechteste.
Mhm.
Ja, der Film hat Fans. The Guard. Ein Ire sieht schwarz, ey, wirklich. Ja, weil das Ding ist natürlich eben, Don Cheadle ist natürlich hier der Schwarze.
Ach.
Im Cast, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und die müssen, wie gesagt, notgedrungen miteinander arbeiten. Und deswegen haben sie sich wohl hier für diesen unglücklichen Titel entschieden. Weil, was denn, Ire sieht schwarz, dann könnte man auch so, der läuft jetzt Amok oder sonst was. Also wenn du hier irgendwie so ein anderes Drama draus machst, ist das nochmal was anderes.
Ja, und wenn
aber
das
in so einem Comedy-Kontext, Alter.
Und wenn das ein weißer Charakter wäre, dann hätten die diesen Untertitel einfach mal nicht gewählt. So, das ist halt Fakt so.
Wenn ach so, wenn Don Cheadle ist
von einem weißen Schauspieler
gespielt. Natürlich, klar.
Das ist halt so dieses
das Ding. Ist genau der, das ist genau der Punkt. Und ja, da, dann spielst du eben als Witz schon auf diesen strukturellen Rassismus beim Zuschauer an.
Das ist schon billig, ja.
Und das, damit bedienst du das Problem. Es geht gar nicht klar, Alter.
Das ist schon echt ein bisschen fragwürdig.
Ey, nicht nur ein bisschen, ey, wirklich. Wir müssen dem Laden eine E-Mail schreiben, Mann. Das geht nicht klar. 2011 und die nennen ihren Film so, ey.
Was war da los vor 10 Jahren? David, Zeit für einen Aufruf.
Ey, auf jeden Fall.
Liebes Studio, falls ihr zuhört.
Ich hau ja in meine interne Dokumentation ja auch immer die deutschen Zusatztitel mit rein. Habe ich damals nicht gemacht. Vielleicht schon so oft mit diesem Bewusstsein. Keine Ahnung.
Aus Protest hat das nicht gemacht.
Ja, ignoriert, dass der existiert, oder was?
Na.
Na gut.
Oder den haben die erst vor 2 Jahren dazugefügt beim Videoverleih.
Ja, noch fragwürdiger.
Also okay, über Sony vertrieben, dann ist das hierzulande ja wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, mit Sicherheit.
Müssen wir da mal anrufen, ey.
Noch nicht mal ein kleiner Verleih.
Das geht nicht klar, Alter.
Die Japaner. Mal wieder, wa?
Was?
Okay, er antwortet Rassismus mit Rassismus.
Clever.
Die Japaner mal wieder.
Nee, aber in Deutschland sind hier tatsächlich andere Firmen gelistet.
Mhm.
Escort Elite Entertainment.
Ah, ja,
Escort,
ja.
Okay.
Die machen viel auch so Independent-Kram. Mhm. Vertreiben die.
Tja,
ja, machen wir
eine Runde. Ja,
Stuttgarter, Alter, da muss ich mal anrufen. Mhm. Was ist da los?
Was ist da los, ein Stuggi? Dann ja, machen wir einfach eine Runde.
Scheiße. Also müssen wir mal eine Welle machen.
Machen wir eine Runde. Ja, hier, den machen wir.
Please allow me to unleash my inner Kanye on this fucking shit.
Mindestens das der Kanye, das. Alter, auf jeden.
Ja.
Das geht gar nicht.
Ich krieg eine Kanye-Rundmehl von den Banausen.
Ja.
Cringe cannot exist in a vacuum. It needs to be observed.
Mhm. Was ist da los bei euch?
Asshole detected.
Ja, ein ganzer Stall voll. Da müssen ein paar Leute Ja zugesagt haben, weißt du, das ist ja das Traurige.
Ja, ja, so ein Beispiel habe ich auch nachher. Aber da geht's um eine andere Geschichte.
Na.
Alright.
Aber gut, jetzt müsst ihr Punkte raten.
Ja, machen wir.
Ich muss
Dave fängt an, ja.
Na, Ich sag, du bist bei einer 7, wie ich.
7?
Ja.
Ja, bin ich auch.
Ich bin bei 7,5.
7,5 sogar. Shit.
Ja.
Okay.
Warte noch kurz.
Das ist immer schön, ne, wenn man auch mit dem Gedanken gespielt hat, diese Punkte zu vergeben, ja.
Na, meine ersten Minuspunkte.
Tja, guess.
Gut, ich darf, wa?
Mhm.
Du musst.
Ich muss? Okay, ich habe Nettewacken mitgebracht.
Was?
Nettewacken.
Isst man die mit Puderzucker, oder?
Du alter Rassist.
Hä?
Nein. Ist ein dänischer Film.
Okay.
Ja. Und Nettewacken heißt Nachtwache.
Ach, Nachtwache, okay.
Okay, oh, geil. Ja,
jetzt ist Lied Licht auch geil. Welcher Film das ist?
Ja, ja, nee, klar, weil ich kenne den. Das ist fett.
Du hast den gesehen?
Ja, ja, der ist fett.
Auch das Remake?
Hier gibt es vom dänischen Original gibt es nochmal ein dänisches Remake, oder was?
Nee, das amerikanische mit Hugh McGregor, meinst
ja,
du?
Ja, das kenne ich auch. Finde ich auch vergleichsweise dünn, tatsächlich.
Nee, ich mochte den auch.
Der ist schon, der ist okay, aber das Original ist auf jeden Fall besser.
Okay.
Mhm. Fandst du nicht?
War mir zu viel Dänen in dem Original. Nein, das war... Nein, das Original war auch gut, aber mir kam es so vor, als mochte ich die Version mit Hugh McGregor mehr, aber das ist wirklich lange her.
Ja, also ich
habe, glaube ich, mal auch bei Remakes gesagt, dass mir irgendwie das Remake besser gefallen hat, das amerikanische, aber das ist wirklich lange her, das muss ich auffrischen.
Okay. Und ich kannte eben nur bis dato das Remake und hatte mir gedacht, okay, ich habe Bock auf einen Thriller, habe irgendwie Bock auf was Düsteres, was in der Nacht spielt, also trifft da irgendwie Nachtwache so gerade auf mein Bedürfnis.
Ja.
Ja. Genau, also wer ihn nicht kennt, der Film ist von 1994, also ein Jahr nach Posse. Kommt, wie gesagt, aus Dänemark. Ist ein Genrevertreter, astrein für Thriller. Und geht 107 Minuten lang. Und ich habe noch die Tagline mitgebracht. Des Höger in Nettewagt, Martin er Icke, Mörkeret, Han har kun et problem, Han fer jobbet. Liebe dänischen Zuhörer, falls ich da was falsch ausgesprochen habe,
ich garantiere dir, dass das mindestens 80% falsch war, weil das wird alles so anders ausgesprochen.
Kein Däne hat da irgendwas verstanden.
Ja.
Ja, es ist halt die Tagline, die wollte ich hier einfach nochmal zitieren.
Ja, ich mag die.
Es ist nett, dass du sie übersetzt hast. Also echt. Du weißt nicht, was das heißt demnach?
Also auf jeden Fall kommt Nachtwache drin vor.
Oh, ja, dann ist klar.
Aber du hast es anscheinend schon rausgefunden, oder?
Nee.
Ach so.
Nee. Ich hatte jetzt drauf gehofft, dass du uns auch eine Übersetzung lieferst.
Nee, hatte ich nicht.
Okay.
Ich hatte nicht gedacht, dass die für so viel Aufruhr sorgen wird.
Aber es ist ziemlich lustig, dass du gerade über diesen irischen Klüngel an einer Handvoll Schauspieler genannt hast, so die halt immer wieder auftauchen. Weil das habe ich nämlich bei dänischen Filmen.
Ja.
Dass ich denke, Alter, das sind egal
jede
welcher...
Jede zweite Fresse
spielt bei jedem Regisseur irgendwie bei allen Filmen mit. Das ist Wahnsinn, Alter. Du hast die alle irgendwie schon mal in den gleichen Film gesehen. Also ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Schauspieler gibt von den Bekannteren, die mit einem anderen Schauspieler, der genauso bekannt ist, nicht schon mal vor der Kamera stand.
Ja, ja, klar. Und ich glaube, das ist sogar Skandinavien übergreifend. Also nicht nur Dänemarks.
Kannst du recht haben.
So, ich hab's mal übersetzt, wa?
Okay.
Sie suchen einen Nachtwächter. Martin hat keine Angst vor der Dunkelheit. Er hat nur ein Problem. Er bekommt den Job.
Oh.
Bisschen lang für eine Tagline, aber gut. Ist nicht so schnittig.
Das ist auf Dänisch vielleicht schnittiger.
Ja, vielleicht.
Apropos Martin.
Hast du das hier bei Google Translate angegeben oder wo?
Ja.
Geil.
Na klar.
Okay.
Für sowas kann ich DeepL empfehlen.
Ja, DeepL kann ich auch. Das stimmt.
Mhm.
Dann hau du doch das mal gerne parallel mit DeepL rein. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja, das klang schon ziemlich plausibel. Na? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da groß was anderes ist.
Ja, jetzt macht's Sinn.
Okay, aber apropos Martin, das ist nämlich der Hauptcharakter und wird gespielt von Nikolai Coster-Waldau. Hier noch vielleicht die Querverbindung zum Film davor, ne? Game of Thrones, wer ihn nicht kennt, der spielt da den Lannister. Dankeschön, Jamie Lannister. Und war aber damals sein Spielfilmdebüt. Der war da noch zarter Anfang 20. Ja.
Okay.
Beim Debüt von, und zwar auch sein Regie-Spielfilmdebüt von Ole Bornedal, der hat dann tatsächlich auch 3 Jahre später dieses US-Remake auf die Beine gebracht und gedreht.
Mhm.
Wo dann Ewan McGregor die Rolle von Martin übernommen hat und Nick Nolte auch eine der größeren Rollen spielt.
Ja. Nick Nolte spielt da mit.
Ja.
Krass.
Ja, ansonsten Ole Bornedal, ich hat mir da nichts groß noch weiter gesagt. Er hat schon noch ein paar Filme abgeliefert. The Possession von 2012 war dann eben auch eine Hollywood-Produktion, hat sich vorrangig auf so Thriller, ein bisschen Horrorfilme anscheinend spezialisiert.
Stimmt, Genre-Kino.
Na. Genau, ansonsten, Guess und Lee haben es ja eigentlich schon erwähnt.
Oh, Small Town Killers ist von ihm. Den habe ich hier schon rezensiert.
Ah ja, ja.
Der ist cool.
Mhm, das stimmt. Kim Bodnia spielt auch noch eine der größeren Rollen. Der spielt Jens, seinen besten Kumpel. Mhm. Den kennt man aus Pusher oder In China essen sie Hunde.
Ja, hatten wir neulich.
Ah ja.
In China essen sie Hunde,
ja. Ja, cool. Eine kleine Nebenrolle hat auch Ulrich Thomsen.
Den Ausdrucksnamen werde ich nicht verwechselt. Da wüsste ich jetzt nicht, was annähernd so klingt, was ich jetzt Dave irgendwie per SMS geschickt hätte. Da hätte er nicht den falschen Film geguckt.
In Japan essen sie Katzen.
Ja, genau.
Nachher gibt es den.
Ja, vielleicht, ja.
Stimmt, wer weiß. Genau, Ulrich Thomsen kennt ihr wahrscheinlich aus Adams Äpfel. Da spielt er diesen Nazi.
Klar.
Ja, klar. Oh. Aus Festen auch, ne?
Ja,
ja, genau.
Der schlimmste Nazi spielt dann Banshee. Das ist eine Serie, die du gucken
musst. Ah ja, die habe ich zu Hause noch nicht gesehen.
10 Punkte.
Ah, oh, shit. Steht unbedingt noch an. Ja, worum geht's? Also, ein Serienmörder treibt in Kopenhagen sein Unwesen und wird prominent gezeigt im Fernsehen. Kamera geht zu Martin rüber. Martin spielt einen Studenten, Jurastudenten, der sich jetzt halt mit einem angehenden Job einfach über Wasser halten muss. Lebt mit seiner Freundin zusammen. Die sind sehr eng. Dicke eben, wie schon erwähnt, mit Jens und seiner Partnerin. Und Jens und Martin haben immer so ein Ding am Laufen, dass die sich gegenseitig verarschen und Mutproben aufhalsen.
Mhm.
Und das zieht sich dann halt so durch den Film und sorgt natürlich für die eine oder andere komische Situation. Heitert das Ganze aber auch auf. Also es ist dann nicht nur viel mit Thriller-Elementen, sondern auch viel schwarzer Humor dabei. So, Martin übernimmt aber erstmal einen Job, den Job eines Nachtwächters im Krankenhaus, beziehungsweise da auch speziell im Teil, wo halt die Autopsien stattfinden und auch die Leichenhalle liegt. Und der wird da von einem sehr skurrilen bisherigen Nachtwächter eingeführt, der das Ganze halt schon eine ganze Weile macht und ihm dann halt auch den Schlüsselkasten mitgibt, den er einem halt immer aufziehen muss. So ganz wird das nicht erklärt, aber die Schlüssel, mit denen er seinen Schlüsselkasten aufzieht, hängen halt in den komischsten Ecken. Das heißt, er ist wirklich dazu verdonnert, im ganzen Gebäude seine Runde nachts zu drehen.
Mhm.
Unter anderem auch in der hintersten Ecke in der Leichenhalle. Und was für ihn einfach so ein bisschen so, ja, ihm nicht ganz geheuer ist, da rumzuwandern in der Nacht auch alleine. Der Nachtwächter, der Vorgänger, erklärt ihn auch, wofür diese Lampe, die rote Lampe ist in seinem Büro. Und zwar hat die eigentlich nur den Zweck, dass, wenn dann doch jemand nicht ganz so tot ist in der Leichenhalle, da notfalls diesen Knopf drücken kann und das rote Lämpchen leuchtet, was aber in der ganzen Karriere von ihm nicht vorkommt und eigentlich auch überhaupt nicht möglich sein kann. Genau, also man merkt halt schnell, er fühlt sich bei seinen nächtlichen Rundgängen so ziemlich unwohl. Parallel wird so eine Story dann über Jens entwickelt, der dann Verhältnisse mit einer Prostituierten anfängt und eben auch Martin dazu bringen will, mit ihr so ein paar Sachen durchzuziehen. Und über diese Prostituierte bekommt halt mit, dass ja der Serienmörder sich in diesem Umfeld auch wohl umtreibt, weil irgendeine Kollegin von ihr umgebracht wurde. Mhm. Und der das Ganze auch nicht ganz geheuer ist. Genau, also der Serienmörder skalpiert seine Opfer. Martin bekommt dann mit, dass in der Leichenhalle dann auch ein neues Opfer liegt, was von der Gerichtsmedizin dann da sich angeguckt wird und in dem Kontext auch den Inspektor kennenlernt, mit dem er erstmal so ein freundschaftliches Verhältnis hat, weil, ja, der Inspektor halt wertschätzt, dass er Jura studiert und irgendwie empathischer mit umgeht. Kurz darauf kommt es allerdings zu der Situation, dass Martin während einer Nachtschicht diese Leiche außerhalb der Leichenhalle sieht, mitten im Flur liegend, er den den hier diensthabenden Oberarzt kontaktiert, der dann auch nachschaut, die Leiche allerdings sich nicht mehr an dieser gefundenen Stelle wiederfindet und auch wegen anderen kleineren Situationen er von dem Arzt und auch so langsam von dem Inspektor als so ein bisschen psychotisch abgestempelt wird und man so mitbekommt, okay, der Serienmörder weiß so was von Martin und begibt sich halt immer mehr in seine Umgebung. Und so nimmt das Ganze halt thematisch seinen Lauf.
Mhm.
Martin findet noch raus, dass sein Vorvorgänger, der Nachtwächter, wegen Nekrophilie entlassen wurde.
Oh.
Also, es gibt so ein paar Charaktere, die da etabliert werden, die möglicherweise dieser Serienmörder sein können.
Mhm. Bisschen Whodunit noch dabei.
Na, genau. Ja, inszenatorisch ganz gut umgesetzt. Klar, die düstere Stimmung durchzieht sich so durch den Film, weil natürlich einfach, klar, Nachtwache viel nachts gespielt wird. Aber ich habe es schon erwähnt, auch viel schwarzer Humor mit dabei ist. In einer Situation leuchtet dann doch die Lampe mal rot und er ist natürlich dann einfach in der Situation, dass er auch wirklich nachschauen muss, in die Leichenhalle geht, da dann auch jemanden liegen sieht auf einer Liege, die er vorher als leer bei seinem Durchgang gesehen hatte.
Mhm.
Und auf dem Zettel dann eben sein Name auf einmal darauf steht. Und er sich halt schon langsam zurückschleicht und in dem Moment dann sich die Leiche erhebt mit dem Leichentuch und dahinter aber sein Kumpel Jens steckt, der ihm einfach mal wieder so einen bitterbösen Streich spielt.
Ja. Mann, jetzt hast du gespoilert, dass der Jens
dahinter steckt. Klingt ein bisschen banal, aber solche Witze gibt's halt durch den ganzen Film hinweg, die mich immer wieder gut unterhalten haben, weil die Ganze so das ein bisschen aufgelockert haben.
Mhm. Ja. Aber du wirkst verhalten begeistert. Also
ja, er findet halt das Rad nicht neu, ne? Also die Atmosphäre passt ganz gut. Aber so von der Story-Wandlung her gibt's jetzt nicht so die Mega-Überraschung. Manchmal wirkt's auch ein bisschen konstruiert, was dann so passiert, eher mit seiner Freundin zum Beispiel, was man so nicht erwartet, was dann auch zum Nachteil für ihn dann gereicht wird, weil es einfach gut in die Story halt also passt, weil er dann eben ja auch immer mehr als Psychot quasi gilt. Ja. So viel zur Story.
Mhm.
Unterm Strich der hier.
That's right! The Russians are doing shit again!
Ja. Wo sind jetzt die Russen in dem Szenario?
Ist doch
Russland.
Dänemark, Russland.
Ja, ja.
Beides kalt.
Außerhalb von Berlin halt.
Ja. Ja. Vielleicht noch kurz was zu der Kamera, die auch mir positiv einfach aufgefallen ist. Der Typ Dan Lautzen, der hat echt noch eine Menge Kram gemacht. Unter anderem war der auch für einen Oscar nominiert dann für Shape of Water. Also der hat sich dann krass in Hollywood etabliert.
Mhm.
Ja.
Und aber findest du es hier bildsprachlich irgendwie besonders? Es klingt eben nicht so.
Nee, ja, also solide gemacht. Mhm. Unterstützt natürlich einfach die Atmosphäre. Die kommt schon cool rüber auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Und die Hauptdarsteller machen es auch wirklich gut. Also Nikolai Coster-Waldau, der spielt das echt cool.
Fandest du das Remake denn besser jetzt?
Ah, ich erinnere mich kaum noch an das Remake. Ja.
Ja. Ich glaube, das geht uns gerade allen so, ne?
Ja.
Mhm.
Deswegen, ich hätte Nick Nolte schon nicht mehr gewusst.
Mhm.
Mhm. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo du hier gelandet sein könntest. Mal gucken.
Ja, ist bei mir auch zu lange her. Aber es scheint halt so ein Vorbote gewesen sein. Okay.
Kommt jetzt langsam mal unser Essen oder was?
Unser Essen ist da. David hat Suppe bestellt, die er dann auf seinem Laptop spucken kann. Insofern machen wir hier einen kleinen Essensbreak und sind gleich wieder da.
Ich wollte die Suppe eigentlich in einer Schnabeltasse trinken.
Ach so, ja, wir haben ja noch keine extra Schnabeltasse gekauft. Deswegen, das steht ja noch aus.
Ich dachte, Lee hat immer eine für irgendwelche Fetischspiele.
Nee.
Mit den Windeln zusammen.
Nee, bisher nicht.
Ach so. Wir machen jetzt hier mal einen Break.
Genau, wie die Bewertung weitergeht, dann nächste Woche.
Gut, bis gleich.
Bis gleich.
So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich bin jetzt eh voll im Food-Koma, Alter, das darfst du mich nicht freuen.
Naja, bei ein paar Fakten vielleicht noch, oder einen Fakt habe ich mitgebracht und bei den Punkten dann. Mhm.
Dave hat sich vorsichtshalber vom Laptop weggesessen, als er sein indisches Food hier sich reingepfiffen hat. Ansonsten wäre der Mitleidenschaft gezogen worden. Aber so kannst du noch alles lesen, oder?
Ja, stimmt.
5 Meter entfernt gewesen.
Ja, könnt ihr mich noch erkennen? Ich bin ja so voll gesaut mit...
Voll gesabbert. Ja.
Okay.
Okay, wir kommen mal lieber zu ZDF-Zahlen, Daten, Fakten, hier Fakten. Mhm. Mega interessant. Der Film war...
Sorry, aber wie er es so einleitet. So, pass auf, mega interessant. Folgendes.
Ja, gell? Der Rasenreporter. Ja. Auch geil, dass er beurteilt, dass es mega interessant ist.
Ja, stimmt. Ich fand es mega interessant. Dieser Film war in Dänemark erfolgreicher als Jurassic Park.
Das ist wirklich interessant.
Das ist mega interessant, ja.
Aber die sind doch aus einer völlig anderen Zeit. Was ist denn das für ein Vergleich?
Na, Jurassic Park war
so richtig.
Auch.
War doch 94, oder?
Oder 93. Und lief dann.
Ach echt, der ist auch so früh kam, der? Mhm. Wow. Okay. Dachte, der wäre ein Tick später gewesen.
Ja. Ah.
Dieser Film ist erfolgreicher als Charlie Chaplins Lichter der Großstadt.
Ja, ich dachte gerade, das ist ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen, aber nee, okay, krass.
Ja, aber wahrscheinlich war das auch das Ausschlaggebende, weil er so kommerziell erfolgreich war, dass er dann in den USA auch das Remake halt wahrscheinlich machen konnte.
Bestimmt, klar.
Ja.
Ja, also da gehe ich mal fest von aus, dass da die Amis ankamen und meinen so, hey, wir haben gesehen, ihr habt da einen Film, der lief besser als Jurassic Park. Hättet ihr nicht Bock? Wir wollen den machen.
Ja.
Ja.
Wir machen mal später Game of Thrones, da brauchen wir diesen einen Schauspieler noch.
Genau.
Umgekehrt wäre es lustig gewesen, oder? Wenn die denen sagen, ey, dieser Spielberg hat in Amerika diesen Dinosaurierfilm gemacht, der lief ganz gut. Lass uns mal hier in Dänemark auch so ein Ding hier starten. Ein dänisches Remake von Jurassic Park.
Ach so, dass die so rum, ja.
Das wäre doch mal cool.
Ja.
Ja, das hätte aber nur funktioniert, wenn Jurassic Park stärker gelaufen wäre als Nachtwache, oder nicht?
Jurassic Park lief bestimmt stärker als Nachtwache in Amerika.
In Amerika, ja.
Deswegen. Und die Dänen kommen an und sagen, lass mal den Spieß umdrehen.
Mhm.
Verstehst du?
Ja.
Aber hab jetzt nur ins Blaue geraten. Kann auch sein, dass Nachtwache stärker war als Jurassic Park in Amerika. Ich weiß nicht.
Das bezweifle ich.
Bei Box Office bin ich nicht der Fitteste, aber ich bezweifle es auch.
Ja.
Okay.
Ich könnte da auch, ich könnte auch nur stochern. Deswegen lese ich mal lieber das ab, was ich mir an harten Fakten aufgeschrieben habe. IMDb. Liegt bei einer 7,3. Gibt kein Metascore. Die Critics bei Rotten Tomatoes sind bei einer 5,6 von 10. Die Audience ist da auf jeden Fall mehr gewillt und liegt bei einer 3,8 von 5.
Mhm.
Und die Letterboxd-Community ist jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt. Die liegen bei einer 3,4 von 5.
Okay.
Oh Mann, ich muss anfangen, ne?
Du musst anfangen.
Nee, Quatsch. Du musst anfangen.
Ich muss anfangen?
Nach Dave, ja.
Habe ich nicht vorhin bei Dave geraten?
Ja, eben.
Jetzt rate ich nochmal bei Dave?
Nee, ist doch klar, ist ja die zweite Runde.
Das ist ein Betrug.
Hä? Bei Dave musst du zuerst raten?
Ich dachte, wenn Dave zwei Projekte bringt, bringst du einmal...
wir bringen doch alle zwei Projekte.
Ja, aber ich dachte, du legst einmal bei ihm vor und ich leg einmal vor. Ich dachte, so ist immer die Reihenfolge.
Ja, du hast die Reihenfolge ist reihum, wie jedes Mal, Alter. Was willst du jetzt hier...
Ja, gestern ist in dem Terraforming.
Ach so, bist du schon wieder beim Spiel angekommen.
Nein, Spielmodus, immer so umgekehrt dann.
Hä, aber was ist denn... Wir raten nur abwechselnd als Erster, wenn es um einen Film geht, bei dem wir alle raten müssen.
Ach so, sonst nicht? Okay, mir war mal so, als wenn wir so... Damit wir so gleiches Recht für alle haben und nicht einer immer bei Dave redet und einer immer bei dem anderen und so.
Ja, aber dann zerschießt du das Ding ja komplett. Weil dann müsste ich ja jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde zu raten, dann müsste ich ja zweimal in Folge als Erster raten.
Being a dick is sort of your thing, isn't it?
Digga, es geht hier rein um.
Schmeißt dir die Regeln komplett um.
Im Gegenteil, du versuchst hier gerade die Regeln zu tunen, damit du jetzt nicht als Erster tippen musst.
Yes. Revolution.
Mhm.
Okay, ich tippe als Erster. Das ist echt nicht so leicht bei Dave.
Ich find's, also ich habe eine recht klare Tendenz. Ich bin mal gespannt, wo du da...
7.
Ja. Genau das, 7.
Mann, ihr seid so gut.
Ja.
Sind 7, ne?
Ja.
Ja,
glatte 7.
Klang auch wirklich sehr nach 7, finde ich.
Sehr gut.
Also man wird gut unterhalten, aber klar, kein Meisterwerk. Und auch kein Genre-Meisterwerk.
Ja, 7 ist doch sehenswert.
Ja.
Ich war mir nicht sicher, ob du vielleicht bei einer 6,5 gelandet hättest sein können.
Nee, nee.
Doch nicht.
Dafür hat der schwarze Humor viel zu gut bei mir funktioniert zwischendurch.
Okay, schön. Ah. Alright. Jetzt komme ich. Tada! Okay, ich weiß ja.
Alter, was?
Weißt du, was dir noch fehlt? Humor.
Ich habe ehrlich gesagt, Humor fehlt mir, glaube ich, gar nicht mal so. Euch fehlt Humor, wenn du nicht darüber lachst, Lee. Das ist das Problem.
Ist klar.
Warte mal.
Jetzt geht das
der einarmige Klatscher. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe nämlich nach einem Wort gesucht und bin da auf Tada gekommen und das war ja völlig falsch. Hoppla habe ich natürlich gesucht.
Ach so.
Hoppla ist natürlich das Wort, was wir gesucht haben.
So, Gott.
Tada.
Ja, ich nah beieinander.
You're doing great.
Ich dachte, wie hieß denn nochmal dieses Oldschool-Wort? Tada. Nee, das war es nicht.
Hoppla.
Hoppla war es, ja.
Nee, so. Ich finde, weil Hoppla hat ja so wirklich sowas Oma-mäßiges.
Ja.
Weißt du, ich stolper dann so, Hoppla.
Oder wenn das Enkelkind dann so hinfällt, so Hoppla.
Ja, Hoppla, oh. Hast du dir wehgetan?
Hast du dir wehgetan, Kleines? Hoppla.
Gefühlt könnte auch jeder zweite von diesen Carry-On-Filmen aus den 60ern aus UK irgendwie in Deutsch so übersetzt worden.
Die heißen ja, ist ja irre, aber die hätten auch heißen können Hoppla.
Hoppla, die Krankenschwester die wilden
Ägypter. Genau. Hoppla, die wilden Ägypter sind wieder da. Definitiv. Aber ich finde, ehrlich gesagt, hier so als so Educational Podcast sollten wir das Wort Hoppla wieder ein bisschen geläufig.
Finde ich auch.
Finde ich auch.
Ja, sollten wir wieder ein bisschen legitim.
Du bist ja aus der Branche, du bist ja DJ,
Influencer?
Hip-Hoppler.
Meinst du, ich soll das jetzt ins Mikrofon immer Hoppla reinrufen oder was so völlig random?
Es gibt einen Film, der heißt Hoppla.
Ehrlich?
Ja, Mann.
Okay.
Cool.
Wer macht damit? Den müssen wir ja schon als Auftragsfilm kriegen, alleine schon, weil der so heißt.
Ist ein belgischer Film.
Belgisch, okay.
Geht 52 Minuten und im Cast sind nur Leute, die noch nicht mal ein Foto haben.
Hoppla.
Hoppla.
Ja. Und es gibt noch eine TV-Serie von 1962. Hoppla Lucy.
Ja, The Lucy Show.
Ja.
Ja, ja, also Hoppla aufs Sofa. Alter, es gibt sehr viele Titel, wo Hoppla drin vorkommt.
Hoppla, hier kommt Merton.
Jetzt aber.
Hoppla, hier kommt Merton. Das ist echt geil.
Das gefällt mir.
Deine Frau betrügt uns. Ach so, nee, da ist Hoppla im Originaltitel.
Ja. Aha. Aber vielleicht, checken wir mal ab.
Gutes Losthema.
Hoppla, Mama Mia, ein Pony für zwei.
Was ist das denn? Hoppla, Mama Mia, ein Pony für zwei. Was ist denn das für ein zusammengeschusterter Titel, Alter?
Ey, Hoppla, also ein Pony für zwei, aka Hoppla, Mama Mia.
Ja, aber diese Mama Mia wahrscheinlich noch reingeklatscht, falls sich jemand verirrt und den ABBA-Film sucht und eventuell dann den falschen streamt, irgendwie mit 93 und sagt, ja komm, jetzt habe ich den schon gekauft.
Genau, und dann gibt es natürlich diverse Episoden im deutschen Fernsehen von Ein Schloss am Wörthersee oder Da Horm ist Da Horm mit Hoppla. Ah.
Unser Freund Charlie, bestimmt auch eine Folge, wo Hoppla vorkommt.
Aber Hoppla, wir leben von 1927. Ja. Oder dann?
Und ich habe
1927, okay, jetzt kommt meine Sache schon näher. Ja, wie lange es dieses Wort schon gibt?
Hoppla,
ich habe gerade mal geguckt. Hoppla heißt, ist dänisch und heißt auf Deutsch springen.
Ach so, ja. Dann
ach.
Hoppla.
Wo war gerade bei einem dänischen Film.
Deswegen, war, ne? Hoppla, nur kommt Hannes. Das ist ein Fernsehfilm aus den 70ern.
Hoppla, die Nachtwache.
Hoppla, Herr Lehrer, klingt auch gut. Ja, krass, auch aus den 20ern. Alter, es gibt wirklich vieles mit Hoppla.
Hoppla, die Posse.
Hoppla, verzaubert von einem Clown.
Ist das schlecht, Alter.
Im Ernst, Alter. Hoppla, verzaubert von einem Clown. Aus einer Serie, die Ponyhof heißt.
Okay, das Wutkoma ist aber wirklich ausgeartet, weil wir googeln jetzt sämtliche Hoppla-Filme der Filmgeschichte, Alter, und lachen uns über die Titel krank, ey. What the fuck is wrong mit euch?
Liebe Grüße an Jo Weil, er spielt da mit bei Hoppla, verzaubert von einem Clown.
Ja.
Oh, fuck, ist das lustig, ey.
Schönen Gruß. Der Titel ist nicht so doll, aber vielleicht ist, vielleicht taugt's ja was. No judgment.
Mhm.
So, aber das Niveau ist schon mal gefestigt für meinen letzten Film in dieser Episode. Das kann ich an der Stelle sagen, denn ey, Lee und Dave, ihr müsst hier wirklich aufmerksam zuhören. Das ist hier auf jeden Fall ein Spektakel, was ich jetzt hier abfeuere. Weil Lee wuchert ja gerne in so einem Lostopf rum. Ja, so außerhalb der Reihe.
Mhm.
Und das habe ich jetzt auch mal gemacht.
Ja.
Oh. Jetzt habe ich zum ersten Mal auch mal im Lostopf rumgewuchert, weil Classic Dave hat eine bestimmte Taktik an den Tag gelegt. ich pumpe mir von ihm immer Filme so, weißt du, so videothekenmäßig und habe gesagt, okay, alles klar, dann kriegt er die Filme wieder zurück. Und einen Film hatte ich besonders lange und um mich zu motivieren, diesen Film schneller zu gucken, hat er den in den Lostopf geschmissen.
Er fängt mit B an und endet mit O.
Richtig, richtig geile Taktik, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist die Chance, bei 2 Filmen im Monat, die wir ziehen und jeden Monat 20 dazukommen, jetzt sind 160 im Lostopf, den Film zu ziehen, jetzt geht's bestimmt schneller.
Ja, ey,
vor allem bei seiner guten Quote.
Ja, genau, das kam von noch dazu. Alles im Nachhinein raus. Zu dem Zeitpunkt war der Lostopf ja so mini.
Das war der erste Film von dir, oder?
Da konntest du nur nicht wissen, was für einen ruhmreichen Lauf du hier antreten würdest.
Schon traurig auf jeden Fall.
Geil, noch voll motiviert. So wird's schneller was.
Ja, ich habe mich schon im Grab liegen sehen und Guess streut keinen Sand irgendwie rein, sondern die Scheibe. Genau. Schmeißt du mir die Scheibe hinterher.
Für Dave müssen wir so ein Supporter-Special mit 50 Filmen machen. Damit mal ein Film von ihm bei ist.
Aber dann, hoppla, bringt er den Film.
Genau, aber hallo.
So, ich nehme das jetzt aktiv in meinen Sprachgebrauch auf.
Und von mir gibt's jetzt den Film Hoppla, Bad Milo. Aus dem Jahre 2013. Regisseur des Ganzen war Jacob Vaughan. Der war Cutter bei Cyrus aus dem Jahr 2010. Dieser Film mit Jonah Hill, den ihr vielleicht gesehen habt, und Marisa Tomei. Das ist das Namhafteste, was er gemacht hat. Und das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Benjamin Hayes. Und jetzt gibt dir das. Hör dir erstmal, also hör aufmerksam zu, wer hier alles mitspielt und wer hier alles in diesen Film involviert ist. Mhm. Ken Marino spielt die Hauptrolle.
Okay.
Ken Marino spielt Duncan. Und die erste Einstellung, wir sehen praktisch so Close-Up auf Ken Marinos Gesicht, Close-Up auf seine Frau, die gespielt wird von Gillian Jacobs, die irgendwie in 2010er Jahren gefühlt in allem mitspielt, was irgendwie gibt da draußen an Filmen und Serien. Und wir denken so, okay, alles klar, wir sehen so ein Ultraschallbild und wir denken so, okay, sie ist schwanger und dann blendet die Kamera aus, wir sehen halt die komplette Szenerie und er sitzt nämlich auf dem Stuhl und kriegt den Ultraschall und sie steht daneben und guckt halt besorgt.
Okay.
Duncan hat nämlich ziemlich böse Bauchschmerzen und verbringt am Tag circa 1,5 Stunden auf Klo und ist der Meinung, da stimmt irgendwas nicht. Und irgendwas mit seiner Verdauung ist auf jeden Fall...
Der Fuchs.
Genau, irgendwas geht da drunter und drüber und der hat höllische Bauchschmerzen.
Mhm.
Der Arzt, der ihn untersucht, wird gespielt von Toby Huss. Auch ein bekannter Typ, 149 Acting Credits, ziemlich großer Name, habt ihr definitiv schon mal gesehen. Und der sagt ihm, er hat einen Polypen im Bauch. Und dieser Polyp wird natürlich gefördert, indem er irgendwie Stress hat.
Mhm.
In irgendeiner Form. Das heißt, er soll jeden möglichen Stress soll er halt vermeiden, damit sich seine Bauchschmerzen nicht verstärken.
Also ist das eine Art Magengeschwür?
Das ist eine Art Magengeschwür. Und er hat ihm gesagt, diese Bauchschmerzen steigern sich halt, je mehr Stress du verspürst, deswegen versuch das zu vermeiden. Damit hat Duncan aber Probleme, weil er sitzt bei seiner Mutter und die sitzt da mit ihrem neuen Liebhaber. Die Mutter wird gespielt von Mary Kay Place. Die hast du gesehen bei Being John Malkovich. Die kennen wir auch von Girl Interrupted, von ganz großen Filmen. Also super bekannte Schauspielerin. Und ihr neuer Freund ist Kumail Nanjiani, die am Essenstisch auch über ihre Sexvorlieben und so weiter reden. Besonders er. Also er prahlt auch gerne, was die Mutter so im Bett macht und was nicht. Und Duncan sitzt da mit seiner Freundin und so und muss sich das anhören. Und das ist natürlich nicht förderlich, dass er da negative Gedanken hat. Und dass er, weil das geht auf Kosten seiner Bauchschmerzen. Der ist in einer Firma, wo sein Chef, gespielt von Patrick Warburton, den gibt's ja auch von Space Force und Co., der teilt ihn ein neues Büro und hat ein neues Büro eingerichtet. Hast du ihn überhaupt gesehen?
Nein.
Du hast ihn noch nicht gesehen. Der hat ein neues Büro eingerichtet, was vorher die Toilette war. Das heißt, die haben die Schreibtische zwischen die Pissoirs geschoben und so weiter hin und her. Du siehst immer noch die Reste von der Toilette. Da haben die ihn dann ins neue Büro verfrachtet und sein Partner in diesem Büro wird gespielt von dem Typen, der Garrett in Community spielt. Weißt du, wer Garrett ist? Der Dicke mit der Brille, der immer
so, eine krasse
Stimme hat, der immer wieder bei Community auftaucht. Der ist halt sein Typ in diesem Büro, der mit ihm arbeitet.
Okay.
Und es reicht noch nicht, sondern er hat ihm einen neuen Job gegeben, nämlich Leute zu feuern.
Schön.
Das heißt, Ken Marino kriegt den Job, sich irgendwie hinzusetzen mit Leuten, die er noch nie gesehen hat, mussten erklären, dass sie ihren Job verloren haben. Und die bewerfen ihn natürlich mit irgendwas, was da rumliegt und beschimpfen ihn und so. Also er hat große Probleme, diesen Stress zu vermeiden, den er vermeiden soll.
Mhm.
Und die Bauchschmerzen werden halt in der Nacht immer schlimmer und er ist völlig am Ausrasten und weiß nicht mehr, was abgeht. Und dann kommt raus, dass in seinem Arsch ein Dämon haust.
Naja.
Und dieser Dämon bricht halt aus um den Hass, der sich bei Duncan so angestaut hat, um den halt rauszulassen und läuft halt amok. Und bringt halt unter anderem diesen Arbeitskollegen von ihm in diesem Büro um, weil der nämlich
Der schafft es, diesen Dämon da rauszukriegen, ja?
Ja, erkläre ich auch gleich. Aha. Aber jedenfalls, dieser Dämon bricht aus seinem Arsch und tötet diesen Arbeitskollegen von ihm, weil der nämlich ein Jahr Arbeit irgendwie in Arsch gemacht hat, weil der nämlich diesen kompletten Computer von ihm gelöscht hat, als er da rumgefuscht hat. Und deswegen war der so sauer auf ihn. Und der Dämon manifestiert sich dann in seiner Form und killt diesen Typen.
Ganz schön arschig vom Dämon.
Ja. Und in den Nachrichten ist bald zu hören von einem tollwütigen Waschbär, der da irgendwie sein Unwesen treibt. Dabei ist es kein tollwütiger Waschbär, sondern es ist Milo.
Ein Arschbär.
Und Milo ist, richtig, Milo ist der Gremlin aus Duncans Arsch. Der auch immer wieder natürlich zurück nach Hause will, wenn er dann wieder seine Morde erledigt hat. Das heißt, dieser Dämon kriecht aus Duncans Arsch raus und kriecht auch wieder in Duncans Arsch rein.
Alter, okay. Gekauft,
okay.
Gehen die Schmerzen nicht wieder los, wenn er dann wieder da reinkriecht?
Es sieht schon sehr unangenehm aus, was er da macht. Und das Geile ist, dieser Dämon ist ungefähr, ich schätze mal, 70 Zentimeter groß.
Okay.
60, 70 Zentimeter. Das wird wiederum erklärt, weil das wird natürlich auch irgendwie angesprochen. Und das wird erklärt, indem man sagt, dicke Babys kommen ja auch aus viel zu kleinen Vaginas raus. Ja. Und so funktioniert dieses Prinzip halt auch mit seinem Arschloch. Also dieser Dämon kommt irgendwie raus und er kommt auch wieder rein. Mhm. Und der erschreckt sich natürlich erstmal übelst krass und rastet natürlich völlig aus, was da in seinem Arsch die ganze Zeit gewohnt hat und woher diese Bauchschmerzen kommen und was da los ist und sucht sich einen Therapeuten. Der Therapeut wird gespielt von Peter Stormare.
Ah ja, schön. Mhm.
Und Peter Stormare ist eher so alternativ unterwegs und der kennt sich extrem gut mit Arschdämonen aus anscheinend, weil der sagt ihm, pass auf, du darfst den nicht töten. Weil der ist ein Teil von dir. Mhm. Du musst ihn embracen. Weißt du, du musst dich abfinden, dass das ein Teil von dir ist. Und wenn du den umbringst, dann wirst du nur zu einer Hülle, dann bist du ein Zombie. Mhm. Das heißt, du darfst ihn nicht umbringen, sondern der gehört jetzt halt zu dir. Sondern du musst ihn so gut wie möglich es geht halt akzeptieren.
Und
deswegen gibt er ihm auch den Namen, Milo.
Ach so, das ist Milo.
Ja.
Und gibt's denn einen Weg, dass Milo vielleicht auch woanders wohnt als in seinem Arsch?
Nee.
In einem anderen Arschloch?
Nee, da gibt's keinen Weg, weil das ist, wie ich gerade sagte, das ist Teil seines Körpers, so, dieser Milo. Der ist halt ein Polyp, der sich zu einem Dämon verwandelt hat und der halt in seinem Körper wohnt und nur da ausbricht, um amok zu laufen und Leute umzubringen, die Danke nicht leiden kann. Und das geht ziemlich explizit zur Sache. Aber
wenn der so groß ist, muss der doch irgendwann ganz andere Darmprobleme bekommen, wenn der da ständig rein und raus flutscht.
Du darfst diesen Film nicht zu ernst nehmen. Der ist halt auch, physikalisch ist es halt unmöglich, wie der da rein und raus flutscht.
Okay, gut.
Er sieht auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus, wenn Milo irgendwann mal seine Höhle da verlässt und auch wenn er wieder reinkommt.
Ja.
Und es sind auch so Momente drin, weil Milo ja hungrig ist und dann auch immer wieder was zu essen braucht, wenn er gerade nicht irgendwie jemanden zerlegt hat. Dann siehst du auch schon mal in der Szene, wie Ken Marino sich eine Maus in den Arsch schiebt, damit Milo da ein bisschen was zu essen kriegt.
Ah, der frisst Mäuse, okay.
Der frisst halt Fleisch, so, ja.
Ja gut, bei Mäusen im Arsch bin ich sofort bei South Park, Alter. Das
da bist du bei South Park, kennst du.
Meine Baustelle, ja.
Hey, und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, Alter, dass ich zu gerne gesehen hätte, wie dieser Film dem Produktionsstudio gepitcht wird.
Es klingt wirklich wie eine South Park-Episode, finde ich.
Also, das ist so krass.
Die ganze Story.
Das ist wirklich so eine wilde Story, Alter. Und produziert wurde das Ganze, das ist diejenigen, die das finanziert haben, waren die Duplass-Brüder.
Naja.
Die wir auch kennen.
Es klingt wirklich nach was mir sehr gefallen würde.
Ich glaube auch, das könnte dir gefallen, Alter. Und ich war die ganze Zeit so zwischen, wie sind diese ganzen Leute auf diese Story, wie haben die das Drehbuch gelesen, haben gesagt, alles klar, hier will ich dabei sein. Steven Root ist noch dabei. Mhm. Übrigens auch noch ein krasser Hochkaräter.
Ja.
Und das ist eine krasse Schauspielerriege in einem Film über einen Arschdämon, der nur aus dem Arsch rauskommt, um Leute umzubringen, Alter.
Steven Root ist der von Barry, ne?
Genau, Steven Root ist der von Barry und Boardwalk Empire, ganz genau. Wie krass, oder? Das ist, glaube ich, die wildeste Handlung und Story, die ich jemals in einem Film hier in diesem Podcast beschrieben habe. Also.
Hat der denn noch, also kommt da noch eine Ebene dazu? Also hat das was Metaphorisches oder ist es so, dass du dir da hinterher gedacht hast, alles klar, das ist ein Sinnbild für das und das und das?
Nee. Also ich weiß nicht, ob du hier was reininterpretieren würdest, aber ich sehe ja nichts Metaphorisches. Es gibt halt einen Twist oder mehrere Twists. So. Das Ganze wird aufgelöst, was hier passiert ist. Aber die Prämisse, dass da ein Dämon aus seinem Arsch wohnt, der relativ in seinem Arsch wohnt, der relativ aggressiv ist und dann auch wieder zurück will und dann auch wieder rausgelassen wird, den er halt früher oder später akzeptieren muss und dem halt auch so, der nimmt ihn halt so in den Arm und schläft mit ihm ein, so auf dem Cover, sieht man ja auch so. Das ist so der Moment, wo er gesagt, okay, ist jetzt halt ein Teil von mir.
Naja, also ich meine, das Sinnbild ist natürlich klar, ne, dass wir alle unsere Dämonen haben und
ja,
dass
eben.
Es eventuell sinnvoll wäre, denen hin und wieder Raum zu geben.
Das kannst du halt reininterpretieren als
Botschaft. Das liegt auf der Hand.
Botschaft.
Aber ich dachte, wenn, also wobei liegt da natürlich stark an der Auflösung.
Ne? Ich glaube, die wollten hier einfach nur auf die Kacke hauen, ja. Und wollten halt wirklich einen Film hinlegen, der halt total trashy ist. Ey, in einer Stelle, wo du siehst halt, wie Milo halt aus seinem Arsch halt rausbricht, schüttelt sich halt Milo wie so ein Hund, der irgendwie aus dem Regen kommt. Mhm. Und Ken Marino und hier Peter Stormare als Psychiater sind halt voller Scheiß, haben überall diese Scheißflecken. Und Ken Marino...
So South Park, Alter.
Ey, und ohne Scheiß. Und Ken Marino rennt den ganzen Rest des Films mit diesem Hemd rum, mit diesem Outfit, wo die Scheißflecken noch drauf zu sehen sind. Oh, er wechselt nicht mal sein Outfit im für den Rest des Films. Das ist so abgefahren, Alter. Und du siehst halt richtig, wie er halt schwitzt und alles gibt und so. Und das Krasse ist, die spielen das halt alle so als wäre das wirklich eine ernsthafte Prämisse. Wo ich dann denke, ey, das ist so abgefahren, Alter, dass die sich für diesen Film hier irgendwie hergegeben haben. Und ich,
also, wenn du das auch nur ansatzweise gut gefunden hast, wenn sich das dann gleich rausstellen wird,
ja,
dann musst du erst recht South Park gucken, Alter.
Ja, ja, ich weiß, das klingt wirklich nach South Park, nach einer Realverfilmung von South Park. Das hätte auch von ihnen, von Parker und Co. sein können, ohne Frage. Aber ja, ich gucke mir halt selten sowas an und ich wusste halt nicht, worum es geht. Und ich stelle mir in erster Linie die Frage, warum ist dieser Film in Daves Sammlung und Land of the Lost nicht? Wonach gehst du eigentlich, wenn du von deinen 11.000 Filme kaufst, Alter?
Die Frage stelle ich mir auch jeden Tag.
Also du weißt nicht, warum...
War wohl ein Impulskauf.
Du weißt nicht, warum Bad Milo in deiner Sammlung ist.
Er war einfach günstig. Und ich dachte mir...
Der lag da rum.
Nee, ganz ehrlich, ich fand das Plakat, ohne zu wissen, worum es geht, hat mich angesprochen. Ich dachte mir, das ist auf jeden Fall ein abgefahrener Kram.
Das klingt so.
Ja,
na, das Plakat ist ja, man sieht ihn, wie er den Kacke-Dämon so... von hinten in den Arm nimmt.
Richtig, ja.
Ah, und die beiden
liegen. Da wusstest du wahrscheinlich noch nicht, dass ein Kacke-Dämon ist.
Nee, wusste ich nicht.
Ja, jetzt weiß ich.
Okay, aber warte mal, jetzt hast du den Film in deiner Sammlung, du hast ihn selber noch nicht gesehen und wolltest aber, dass Guess ihn sieht.
Nein, nein. Ich hab ihn denn ausgeliehen von ihm, weil ich auch wissen wollte, was für ein Film es ist. Ich wusste auch nicht, worum es geht.
Aber meintest du nicht, dass er den auch in Lostopf geschmissen hat?
Ja, war ja so.
Ja, damit ich den sehe.
Er hatte ach den so, schon, weil du den schon so lange rumliegen hattest.
Genau.
Ja, ah, okay.
Und ich dachte, okay.
Er wollte mich motivieren.
Ja, ja, verstehe. Weil er irgendwann mal die Scheibe zurück möchte.
Ja, das war semi.
Und dann ist aus
aber wahrscheinlich jetzt umso mehr, ja. Gib mir die Scheibe zurück, verdammte Axt.
Ja, kriegst du heute. Und dann ist aus dem Polypen, aus dem kleinen Los mit 10 anderen Losen, ist dann ein riesiger Scheiße-Dämon geworden mit 160 Losen drin. Ah. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, Dave darf 9 Filme für den Lostopf wählen.
Ja, geil.
Und Bad Milo kriegst du heute wieder.
Dankeschön.
Und, den habe ich mir jetzt mal endlich angeguckt.
Und wie fandst du das jetzt?
Ich weiß nicht.
Also außer befremdlich.
Ich fand das wirklich befremdlich und teilweise auch, du weißt, ich bin kein Fan von Pupwitzen, aber irgendwie fand ich das auch unterhaltsam, schon zu viel verlangt. Aber es ist recht skurril, diese ganzen Schauspieler zu betrachten, wie ernst sie diese Handlungen machen und wie krass sie diesen Film spielen. Und Gillian Jacobs und Ken Marino halt so, dass es für dich halt völlig selbstverständlich ist, dass da halt so ein Arschdämon halt in ihm lebt, Alter. Das ist schon. Und Peter Stormare gibt ihm halt ernsthaft Tipps. Und woher kennt er sich überhaupt aus mit Arschdämonen, Alter? Was ist das für ein Wort? Also, das ist echt krass. Und
ich will den sehen.
Das ist, glaube ich, genau dein Ding, Alter. Das ist genau dein Cup of Tea. Das ist so skurril, Alter. Das ist wirklich peinlich, ey. Das ist ein kranker Film einfach. Das ist wirklich krank.
Aber hast du dich unterhalten? Also, hast du Spaß?
Ein bisschen. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir den oder so. Also das war so, auf eine gewisse trashige Art hat er schon Spaß gemacht. Wurden natürlich Erinnerungen an Basket Case, wo er war.
Ja, genau. Da musste ich auch gerade dran denken, als du davon erzählt hast.
Aus den 80ern, genau. Und was ich halt mochte an dem Film ist, Milo und alles, was so an Stunts oder an Kills vorkommt, ist halt alles Practical Effects.
Oh, okay.
Was natürlich umso mehr an Basket Case erinnert, weil ja damals in den 80ern hauptsächlich Practical Effects benutzt werden. Mhm. Und das Einzige, was man bei ihm vielleicht digital angefügt hat, ist das Zwinkern von ihm, das Blinzeln. Das Blinzeln ist das Einzige, was digital ist. Alles andere sind wirklich Live-Effekte.
Okay.
Und das sind schon wieder Sachen, wo ich für Props sorge. Und die Story, also sowas hast du halt noch nie in deinem Leben gesehen. Das ist halt komplett abgefahren so. Das ist natürlich wieder so ein bisschen Pluspunkt. Und die ganzen Schauspieler haben sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Auf der anderen Seite sitze ich auch da und denke mir so, Alter, was für ein Scheiß. So, was für eine abgefahrene, kranke Scheiße, Alter, gucke ich mir hier gerade an. Über diesen Arschdämon. Also es ist echt nicht leicht zu beurteilen gewesen.
Ja, frag uns mal,
wie soll man
das jetzt einschätzen? Ne? Ist
eine Sache interessiert mich noch inhaltlich, weil du ja auch die Referenz zur Basket Case gebracht hattest. Mhm. Wie stark ist denn der Horroranteil dann? Also hier auch das mit dem Umringen von Leuten, wie explizit wird es gezeigt?
Geht schon ab, ja. Ah. Da wird doch schon mal ein Penis abgebissen von Milo an einer Stelle.
Okay.
Also da klatschen schon mal Blut an den Wänden und so. Ah. Also du siehst zum Beispiel nicht, wie Milo sich aus dem Arsch von Ken Marino befreit, sondern du siehst ja Ken Marino vorne in die Kamera gucken und hinten siehst du, dass da irgendwas abgeht. Und dann ist Milo plötzlich da. Tada! Also, und dass er halt krasse Schmerzen hat und gerade irgendwie. Hoppla. Genau, hoppla.
Fällt Milo ins Bild.
Hoppla, Milo ist da. Ja. So würde der Film dann wahrscheinlich auf ZDF laufen in 2015.
Okay, aber ich sag mal, dieser.
Aber die Kills.
Ja, subtile Komödie nimmt die mehr Anteil als. So,
welcher Teil klang jetzt subtil an diesem Film?
Oder das Trashige, sag ich mal. Was bei dir. Also, ist es offensichtlich trashig oder war es bei dir eher?
Natürlich war das trashy. Das ist alles trashy, aber halt gut gemacht. Ah. Das Vieh selber sieht auch cool aus. Also es ist abgefahren. Also es ist technisch auf jeden Fall gut gemacht. Du hast krasse Schauspieler drin. Aber es geht halt um einen Arschdämon. Ja. Ken Marino steckt sich eine Maus in den Arsch, um seinen Dämon zu füttern, der in ihm wohnt. Ey. Ich meine, ich habe nicht mal annähernd einen Film hier gehabt, den ich so beschreibe.
Das ist so krass, ne? Weil es halt wirklich irgendwie gefühlt in jeder zweiten South Park-Episode passiert.
Ja, aber es hat einen Realfilm mit Mary Kay Place und krassen Schauspielern so drin. So, weißt du? Das ist halt das Abgefahrene darin. Ja, ist schon lustig.
Okay.
Und Milo
würdest du das jemandem empfehlen? Also mir dir, würdest du es empfehlen, ja.
Dir sofort.
Klar.
Sofort. Dave? Ich bin gespannt.
Ja.
Also, weil Dave ist ja, ist auch zuzutrauen, dass er hier Spaß hat. Aber nicht blind allen Leuten, die ich kenne oder draußen dem Podcast-Hörern. Das ist
der, weil das schwierig. Ist ja für dich, sagst du ja nicht, dass es ein guter Film ist.
Das ist so ein Ding, was beim Fantasy-Filmfest läuft, was klar. du dir da reinziehst.
Ja,
also, das ist so ein typischer Vertreter von dem Film, wo die Hälfte sagt, Alter, geil, ich hatte Spaß. Und die andere Hälfte sagt, boah, was für ein Scheiß.
Und du gehörst halt eher zur letzteren Fraktion.
Ich bin so eine kleine Mischung aus beiden, aber ich habe dem Film so ein bisschen was abgewinnen können, aufgrund der Prämisse und aufgrund des Muts halt, diesen Film zu inszenieren und dafür Geld zu zahlen oder dafür so eine Leute auch an Land zu kriegen, weil es waren schon gute Leute, die hier beteiligt waren, aber auch da sind auch oft Momente, wo ich denke, Alter, was für ein Scheiß. Oder die Momente, wo ich mich gefragt habe, Dave, warum hast du dir diesen Film gekauft, Alter? Was war die Motivation?
Ja, war ein Blindkauf.
Ja, gut, okay, das erklärt natürlich, der Blindkauf. Bad Milo. Ich würde zu dem Punkt kommen, oder habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Ich wüsste nicht, wie ich euch helfen kann. Völlig planlos.
Ja, Mann, ich auch.
Aber gut, es macht spannend, mal gucken.
Komödie, Horror, ich bin gespannt, wo ihr landet. 85 Minuten geht das Ganze, ist aus dem Jahr 2013, ab 16 freigegeben. IMDb 5,7. Es gibt einen Metascore von 62. Rotten Tomatoes immerhin bei 6 von 10.
Sag mal, 62, ist das schon grün?
62 ist grün, ja. Ab 60 ist man grün.
Oh, okay.
Rotten Tomatoes 6 von 10. Und von der Audience gibt es eine 3,1. Letterboxd 2,8. Also der hat schon seine Fans.
Ja, aber der Scheiß ist klar, dass sowas polarisiert, ne? Also total. Das finden manche Leute, so wie mit Dupieux und so, das finden halt manche Leute genial, andere sagen, what the fuck.
Was ist vergleichbar.
Kack.
Ja, was für ein Kack.
Boah, Alter.
Hoppla, was ein Kack.
Wer darf denn raten?
Ich muss anfangen. Ach so. Und es war lange nicht so schwierig, ey.
Okay, let's wrap up the fart jokes.
Geh zu Ben Milo.
Ja, sind wir durch damit. Also diesmal ist die Range, glaube ich, sogar noch größer als 3 Punkte.
Ja, ich gebe
wo ich mich befinde.
Ich muss ja selber überlegen, wie ich das Ganze jetzt fand soll. Das war ja schon, da ist ja schon los.
Ja. Ich sag 4.
Okay.
Mhm.
Mein Anhaltspunkt ist auf jeden Fall, Guest fand ihn nicht so gut, dass er sich ihn jetzt auch kaufen wird. Das heißt, er ist schon mal unter 6 Punkten.
Ja, da gibt's ja auch Ausnahmen, aber.
Da gab's auch Ausnahmen, ja, die habe ich hier auch öfter mal erwähnt.
Ah, ich glaube, der Cast und das Ding, das einfach so konsequent durchzuziehen, ich glaube, dem konnte gestern schon was abgewinnen.
Glaubst du, es ist höher?
Ich hoffe. Ich tippe einfach mal auf eine 5,5.
Mhm. Ist auch im Bereich des Möglichen, aber.
Die Wahl liegt zwischen euch.
Oh nein.
Ich bin bei einer 5.
Okay.
Also Dave war tatsächlich näher dran. Es war eine 5.
Okay.
Es war wirklich eine Mischung aus What the fuck und okay. Mhm. Irgendwie ganz interessant und unterhaltsam.
Kann ich mir den Film mit Natalie zusammen reinziehen oder lieber alleine?
Wenn ihr euch einen romantischen Abend machen wollt, kannst du den gerne, kannst du den gerne mit deinem Freundchen.
Danach gibt es Analsex, oder?
Hat er das wirklich gerade gesagt? Ist das denn bei euch immer so ein Muster?
Oh, wie geil, ey.
Geht das nur zu besonderen Anlässen? Oder?
Das taucht jetzt auch auf so bei Amazon. Weißt du, dann, wenn du irgendwie dir gerade einen Buttplug gekauft hast, dann Kunden, die das mochten, mochten auch.
Der hat uns die GEMA-Markierung schon verschafft. Ich meine, jetzt hat er auch nochmal hier für ein Highlight gesorgt. Jetzt kriegen wir halt Buttplugs auf jeden Fall.
Aber die Frage ist berechtigt. Ist das ein Film, der zu sowas einlädt?
Das ist ein Film, also wenn du eine normale Freundin hast, die normale Filme guckt, ist das ein Film, wenn du dich von ihr trennen willst, ist das eine gute Methode, so ein Video zu machen mit dir.
Ah ja?
Ja, es kann schon sein, dass sie dann, dass sie sich dann verabschiedet und ihre Koffer packt und die Schublade leer räumt. Also ich würde es, könnte passieren.
Okay.
Weißt du, so eine, die, der von der so, ihre Lieblingsfilme sind so Titanic und Dirty Dancing. Mhm. Und dann guck, und man sagt sie, wir machen heute ein Video.
Bad Milo,
so.
Und du holst den Ring raus.
Machst so Bad Milo rein.
Willst ihn ihr zeigen.
Ja. Mach's Bad Milo rein. Das ist auf jeden Fall, das würde ich mir gerne mal angucken.
Okay.
Ja. Nein, den habe ich nicht mit meiner Freundin gesehen, falls das jetzt die nächste Frage ist.
Nee, keine Sorge.
Den Arschdämon habe ich mir dann alleine angeguckt. Ja, Bad Milo.
Willst du ihn ja aber mit Jeff Bezos angucken zusammen?
Der ist jetzt wieder Single.
Ja, deswegen ja.
Ja. Alright. Bad Milo, fertig.
Ja, damit hast du natürlich dich jetzt abgesetzt. Das war abzusehen, weil der Film hat es jetzt zerschossen.
Mm, stimmt, du hättest nur noch Gleichstand machen können.
Ja, davor waren wir gleich auf. Mm. Dann kam Bad Milo. Jetzt habe ich 1,5 Miese, Dave auch und du bist bei 0,5 Miesen.
Hm.
Tschüss.
Aber ey, Dave war nicht mehr hinten. Dave hat zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Podcast nicht den dritten Platz gemacht, sondern...
Stimmt, ja.
Sondern ihr seid beide punktgleich auf den zweiten.
Ja, stimmt.
Ey, und 1,5
ist wird. Ja, das geht, wa?
1,5 ist wirklich.
1,5 ist ordentlich, auf jeden Fall.
Ach.
Das ist ein solides Ergebnis.
Einmal war ich ja nicht letzter. Da war aber noch ein zweiter Gast mit am Start.
Ach so, auf viermal raten, so.
Das ist eine ordentliche Quote, ja.
Geht schon.
Wurde ja langsam mit dir.
Ja. Ich brauche immer ein bisschen länger, aber dann läuft's.
That's what she said. ja, dann gehe ich jetzt 2-1 in Führung bei den regulären Episoden in der neuen Saison. So wie letztes Mal. Ein paar bisschen in Führung und dann am Ende noch alles verlieren. Wir gucken mal. 2-1 für mich, also
ja.
0,5 auf meiner Seite, 1,5 auf Lees Seite und Dave wartet noch auf den Lostopf.
Ich glaube, je öfter du jetzt während der laufenden Saison den Punktestand durchgibst, desto frustrierender ist das dann am Ende.
Ja, ich glaube auch.
Meinst du, sollte ich nicht machen?
Naja, also es war jetzt halt in der letzten Saison ja auch so, da hast du zwischenzeitlich lagst mit 3, 4, 5 vorne oder was?
Mhm.
Hast das aber stolz verkündet, dass du dich abgesetzt hast.
Ich hab's wenigstens ein bisschen zelebriert, ja. Ein paar Wochen hatte ich Spaß.
Ja, gut, ey. Wenn das...
Ja, am Ende werden die Enten fett. Aber wie, willst du nicht mehr die Punkte durchsagen oder was?
Am Ende werden die Enten fett.
Am Ende sind die Enten fett, heißt das.
Ja, irgendwie so.
Ja, am Ende sind die Enten fett.
Sind's Enten? Die Enten.
Am Ende sind die Enten fett.
Am Ende sind die Enten fett.
Ja. Weißt du, woher die Redewendung kommt?
Nee, ich musste gerade wieder an Phils flachen Wortwitz denken, als es um Fett ging.
Was hat er denn gesagt?
Dass er eine TK-Lasagne hatte, die auch fett war.
Ach so, ja, stimmt, ja. Der war grandios. Ja. Hat sich gut angepasst. An unser Niveau.
Ja.
So, Davison. Was machen wir jetzt? Du hast ja noch irgendwie eine Rezension über wegen Seti High und so.
Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ja.
Würdest du die bringen, oder?
Die Wurst?
Ich würde sie verschieben.
Du würdest sie verschieben, okay.
Wir haben schon eine Schnapszahl, 22.22 Uhr ist doch perfekt, jetzt Feierabend zu machen.
Wie du magst, wir hätten jetzt noch die Bonus-Rezension gegeben.
Also vielen Dank, ich würde sie einfach bis zum nächsten Mal aufschieben.
Ja, gerne, darfst wiederkommen.
Und super, das wird dann nicht in allzu später Zukunft sein.
Denk auch.
Ich will jetzt irgendwie Bad Milo sehen.
It looked like a small dinosaur.
Na, dann bleibt er gleich hier.
Ich meine, genau, die Scheibe ist gerade im Rucksack. Die hätte ich jetzt Dave überreicht. Insofern kriegt Lee den für zwei Jahre. Also ist kein Thema.
Ja, mehr brauche ich nicht.
Ja, für die.
Zwei Jahre kommt hin.
Wie lange war der jetzt bei mir?
Anderthalb vielleicht.
Anderthalb Jahre, ja. Ungefähr. Wie den jetzt noch eine Woche länger da hat oder zwei Wochen, das macht den Braten nicht mehr fett.
Spielt doch keine Rolle.
Genau, easy. Ja, dann machen wir es so. Dann kriegst du jetzt Bettmeile von mir und dann kannst du hier Punkte nachreichen. Ich habe das Gefühl, das landet bei dir wieder bei Meisterwerkstatus, Alter. Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie klingeln da die Alarmglocken.
Ah, wie geil. Alle Filme, die Guests irgendwie befremdlich vorkommen, sind bei mir hoch im Kurs. Ich weiß auch nicht, was das aussagt.
Man merkt richtig, dass er bei dem Wort Arschdämon schon total hellhörig geworden ist. So. Say what? I'm intrigued.
Voll. Ja, ist schlimm, dass ich da so berechenbar bin in der Hinsicht. Aber gut, was soll ich sagen?
Ja, ja. Es sei dir gegönnt. Vielleicht hast du ja mehr als 5 Punkte Spaß an diesem Film. Ich fand es auf jeden Fall sehr abgefahren. Ne?
Gestern auch so.
Or maybe watch Gilmore Girls.
Ja, ich fange dann an, Gilmore Girls zu gucken. Ey.
Lieber was Harmloses.
Definitiv. Aber hier, passend zum Thema.
I knew your last words would be shit. Ja.
Guter Abgang von Bad Milo. So, alle nochmal sehr gerne teilen unseren Podcast und verbreiten. Machen schon viele fleißig, dass die bei Facebook und bei Instagram unsere Episoden teilen. Finden wir super.
Checkst du das auch noch auf Facebook, ja?
Naja, wenn die das, ich krieg eine Meldung, wenn das geteilt wird. Ja. Insofern Fabse und Timo Weltenschreiner und Co., die sind auf jeden Fall gut dabei und teilen auch immer wieder die Episoden. Das finde ich sehr gut. Und noch ein paar andere Leute.
Geil.
Erik und Co. Also vielen Dank dafür.
Facebook lebt noch.
Facebook lebt. Wir halten die Fahne hoch. Und ja, guck mal hier, unser Classic Dave. Bei Facebook ist er, aber sonst bei Instagram und so, Co. findet er nicht statt.
Das stimmt. Ja. Ich bin halt Classic, wa?
Er ist Classic. Aber zumindest zu Letterboxd haben wir ihn schon gekriegt. Hast du jetzt ein paar mehr Follower? Sind schon 10?
Nee.
Nicht mehr, noch nicht 10. Ey, Freunde, Alter. Nee. David Seitz, Letterboxd hier. Mehr als 10 müssen wir ja wohl hinkriegen.
Richtig.
Er müsste sich mal umbenennen.
Classic Dave!
Ja, stimmt. Classic Dave würde
die
passen.
Die suchen alle nach Classic Dave und finden nichts.
Das ist es wahrscheinlich.
Kannst du recht haben, ja. Müssen wir nochmal die Werbetrommel rühren. Ja, und dann in diesem Sinne, ich hätte dann von meiner Seite nichts mehr.
Wir könnten seinen Letterboxd-Account einfach mal in die Shownotes packen.
Das können wir auch machen. Stimmt. Verlinken Daves Letterboxd-Shownotes, Account bei den Shownotes. Das ist ein guter Plan.
Ja.
So machen wir es.
Wir spammen dich zu mit Followern.
Ja.
Ja, geil.
Arschdämon 3 möchte dein Freund sein auf Letterboxd.
Das würde ich dir zutrauen, dass das so ein Gamer-Name von deiner PlayStation 1 war oder so.
Von PlayStation 1 ja, vor allem.
Ja. So Dave, so, ich denke mir mal einen geilen Namen aus. Ja, Arschdämon 3. Ah. Aus Kreuzberg.
Und ich frage mich sofort, was mit den ersten beiden passiert ist.
Gute Frage. Oh, Mann. Gute Frage. Naja. Ja, gut, dann lässt den Bad Milo auf jeden Fall hier. Ich bin sehr gespannt auf die Kritik.
Ja.
So, jetzt aber genug hier mit dem Analgequatsche.
Ja, Mann.
Wie? Dabei haben wir noch so viele Sprüche in die Richtung.
It'll all be over soon. Last chance to pee on me. Anyone?
Ja, das war die andere Seite, aber ist okay. Ist nah dran.
Na gut, den hat man auch noch sowas.
You know what I'm looking forward to? Swimming in a pool with 30 people who have active diarrhea.
You know, I think I've seen this before. It's called fisting.
Jetzt geht das wieder los.
Ja, I read that in the fisting chat room.
Ganz genau.
Oh shit.
Oder der Arsch wird's überhaupt.
Oh Gott.
Right now, I feel like going home, locking my door and playing FIFA.
Sehr guter Plan. Alter, jetzt kriege ich die Bilder nicht mehr im Kopf, wie Ken Marino da Schmerz erfüllt und so weiter, diesen Dämon da rauspresst, Alter, unglaublich.
Hör dir lieber nochmal das Lied dann vom Anfang der Episode an.
Ja, da waren wir noch unschuldig, am Anfang der Episode, wo wir hier fröhlich gesungen haben. Und guck, wo wir gelandet sind, 2 Stunden
fröhlich
später.
Fröhlich gesungen.
Da war
und
noch
jetzt vollgefressen, geht's um Arschwitze, Alter, es ist bergab gegangen.
Man merkt, die Sonne ist untergegangen.
Ja,
deswegen würde ich sagen, schnell weg hier, Dank an Dave und Dank an die Hörer.
Danke euch.
Und bis zur nächsten Episode.
Danke in die Runde. Peace.
Bewegt Bild Banausen.